Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Nathalie Amiri ganz herzlich begrüßen, die über 5 Jahre hinweg, glaube ich, für die Kollegen der ARD das Studio Teheran geleitet hat, die dann das Land verlassen musste, weil es ernstzunehmende Hinweise gab, dass sie zu politischen Geiseln werden könnte. Und die wir heute fragen wollen, wie überrascht sie davon war, dass Trump plötzlich und auch noch pünktlich zum 80., was sehr schön ist, einen Friedensplan mit Iran aus dem Hut zauberte. Wie stabil ist dieser Plan? Und wir wollen Sie fragen, was Sie meint, wenn Sie mit Blick auf die WM und die iranische Mannschaft sagt, dieses Team spielt definitiv nicht mehr für die iranische Nation. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, beim Stichwort Fußball kommt Thomas de Maizière ins Spiel. Nicht wegen seiner legendären Pressekonferenz damals. Der sagt im Fußball, ist interessant, wird all das, was wir als Gesellschaft jetzt brauchen, auch von der Bevölkerung akzeptiert. Alle sollen sich zerreißen für die Mannschaft. Egoismus ist schlecht. Leistung ist wichtig. Also alles das, was im normalen Leben auch gelten sollte. Und kaum ist der Fußball zu Ende, heißt es wieder nur noch ich, ich, ich. Da ist einer offenbar schwer frustriert. Und ja, auch weil die Regierung nicht wirklich gut arbeitet, wie er offen zugibt. Aber auch wegen der Haltung einer ganzen Gesellschaft. Alle wollen ständig mitgenommen werden, sagt er. Ich hasse diesen Ausdruck. Der Bus nimmt einen mit. Aber wir sollten nicht mitgenommen werden. Wir sollten mitmachen. Das ist was ganz anderes. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, und wir wollen Sabine Rennefanz, die heute bei uns zu Gast ist, fragen, wie sie auf das anschaut, was ansteht. Das, was so harmlos Reformen genannt wird, sind ja in Wahrheit eher Zumutungen. Kommt daher diese Verzagtheit, diese Ratlosigkeit, die so viele Politiker gerade ausstrahlen? Sie selbst ist in Eisenhüttenstadt, glaube ich, aufgewachsen, veröffentlicht für die Kollegen vom Spiegel immer wieder exzellente Texte, die erfrischend anders auf Ostdeutschland blicken und sagt, weite Teile der Politik scheinen sich damit arrangiert zu haben, dass der Osten schrumpft, dass er ärmer wird und politisch radikaler. Und deshalb gibt es da inzwischen das Gefühl, sagt sie, dass alles anders werden muss. Und da sollten jetzt mal andere Leute dran kommen, um das zu ändern. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Sieht Michael Brücker, der Chef von Table Media, der heute unser Gast ist, das genauso? Und was kommt denn da im Herbst auf uns zu? Eine Ahnung davon haben wir in diesen Tagen bekommen, als plötzlich, schauen Sie mal, dieses Foto hier auftauchte und das seitdem immer wieder für hitzige Debatten sorgt. Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD, im Gespräch mit Guido Heuer, dem Fraktionschef der CDU in Sachsen-Anhalt. Für alle links der Mitte der ultimative Beleg dafür, dass die CDU bald die Brandmauer schleifen wird. Für die CDU wiederum war es ein GAU, weil sie seitdem erklären muss, dass sie genau das nicht vorhat. Interessant ist, während Michael Brücker sagt, zumindest die Ausschlusseritis der CDU gegenüber der Linkspartei wird sehr bald ein Ende finden, sagt Thomas de Maizière. Es bleibt alles, wie es ist, nicht mit links, auch nicht mit ganz rechts. Dazu muss man wissen, dieser Mann gilt als Erfinder der Brandmauer. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und zu Beginn sind wir jetzt, glaube ich, verbunden mit Elmar Thewissen, der uns aus Frankreich vom G7-Gipfel zugeschaltet ist. Noch sehen wir nicht, aber da steht er, in Evian, wunderschön, in Frankreich. Schönen guten Abend, Elmar, freue mich, dass das klappt.
Hallo, lieber Markus, schönen guten Abend in die Runde nach Hamburg.
Elmar, gleich zu Beginn die Frage, was war denn heute dort in Evian mehr Thema? Die Ausschreitungen in Genf, glaube ich, oder der Deal zwischen Iran und den USA?
Natürlich der Deal, vor allen Dingen, weil keiner genau weiß, was drinsteht. Also Donald Trump hat ja Dinge, Einzelheiten schon verkündet in einem Interview mit der New York Times, die darauf schließen lassen, dass die USA vielleicht sogar weitgehende Zugeständnisse gemacht haben. Mhm. Aber hier weiß man eigentlich nur, die Straße von Hormuz soll geöffnet werden, die Militärblockade der iranischen Häfen beendet werden, 60 Tage Zeit zum Verhandeln. Mehr weiß man noch nicht. Und trotzdem begrüßt man das Ganze schon als diplomatischen Durchbruch hier im Kreis der G7.
Bevor wir gleich Nathalie Amiri fragen, Elmar, an dich die Frage auch vor Ort. Was ist denn die Einschätzung? Ist das ein stabiler, nachhaltiger Plan? Ist das ein Abkommen, wie Trump es nennt? Oder ist das sozusagen ein Memorandum, eine Absichtserklärung?
Also ich nenne es mal salopp Mini-Memorandum. Das, was ich vorhin beschrieben habe, ist das Minimale, was man vielleicht am Freitag dann unterschreiben wird. Aber die entscheidende Frage ist eben, ist es schon weitgehend mehr? Also ist der Iran bereit, komplett auf Atomwaffen zu verzichten? Ist er bereit, hoch angereichertes Uran abzugeben? Auf diese Dinge hat Donald Trump in seinem Interview schon hingewiesen. Der Iran selber hat eben auch schon das eine oder andere an Details an die Öffentlichkeit gestreut, von denen wir nicht wissen, ob sie wirklich in diesem Papier stehen. Und da sind einige Dealbreaker sicherlich mit dabei. Die Iraner sagen, dass die USA bereit sind, eben weitgehend schon die gefrorenen Gelder wieder freizugeben. Da ist von bis zu 25 Milliarden Dollar die Rede. Manche sagen, ja, die Hälfte jetzt schon, der Rest dann später. Und da ist auch die Rede davon, so sagt der Iran das jedenfalls über die Staatsmedien, dass eben künftig Zölle erhoben werden dürfen, Wegzölle auf die Straße von Hormuz, auf die Schiffe, die durchfahren. So. Andere sagen, nein, das sei ja nur eine Servicegebühr. Also es gibt eine Menge Rätselraten. Und die entscheidende Frage ist vor allen Dingen, steht schon drin, dass auch in Libanon eine Waffenruhe herrschen soll, um diese 60 Tage zu ermöglichen? Benjamin Netanyahu scheint davon jedenfalls nichts zu wissen.
So, da beginnt schon die Verwirrung, Nathalie Amiri. Ich lese mal kurz vor, was Trump selber gepostet hat auf seinem eigenen sozialen Netzwerk. Das Abkommen, nennt es Abkommen, ist jetzt vollständig. Hiermit genehmige ich ausdrücklich die, und jetzt entscheidendes Wort, gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormuz, ordne gleichzeitig die Aufhebung der Seeblockade und so weiter an. Und dann, Schiffe der Welt, startet eure Motoren, lasst das Öl fließen. Noch so ein bisschen schöne Trump-Prosa hinterher. Wie lesen Sie das denn, was da zur Verhandlung gerade steht?
Naja, wir lesen ja inzwischen alle Trump so, dass wir nicht alles wortwörtlich nehmen müssen. Er hat, CNN hat das, glaube ich, in den letzten Tagen gezählt, auch schon 40 Mal von einem Deal gesprochen, der am nächsten Tag jetzt stattfinden wird. Und dann gab es wieder militärische Eskalation. Im Moment, so wie ich das Memorandum of Understanding, diese Absichtserklärung lese, und Elmar Thewissen hat es ja gerade gesagt, dass eigentlich der Text ja noch nicht veröffentlicht ist. Das heißt, wir wissen gar nicht konkret, was drin steht. Alle Seiten, besser gesagt die iranische Seite, das iranische Regime, aber auch Trump verkauft diesen Deal als einen Gewinn. Ich lese den Deal schon auch so im Moment, dass es eher der Gewinn ist für das iranische Regime, weil sie, so wie wir das jetzt lesen und die Informationen zusammen suchen und das versuchen zu interpretieren, schon das iranische Regime weniger gibt, als es bekommt, und auch alleine schon, dass die Amerikaner das als Friedensdeal feiern, dass das Regime jetzt dadurch, also egal was es gemacht hat, legitimiert ist. Und das größte, der größte strategische Gewinn, glaube ich, ist dieses Regimes, dass es einen Keil hat zwischen Israel, einen Keil gebracht hat zwischen Israel und den Amerikanern. Und das ist für die Sicherheit Israels, mit oder ohne Netanyahu, verheerend, was da gerade in diesem Deal als Abmachung anvisiert wird.
Das heißt, der eigentliche Gewinner oder die eigentlichen Gewinner sitzen in Teheran. Lesen Sie auch so? Sie haben gerade genickt, Herr de Maizière, als es um die Frage ging. Ja. Was steht denn da eigentlich? Sie haben ja so viele solcher Verhandlungen mitgemacht.
Ich möchte mal den Text erstmal sehen. Die iranische Regierung macht eine leider erstklassige Öffentlichkeitsarbeit, immer schon, jetzt wieder. Also möchte ich mal den Text sehen. Und ich will mal ein bisschen auf uns gucken. Bevor die Sache losging, haben alle gesagt, wir können doch nicht zugucken, dass dieses Regime 30.000 Leute abmetzelt. Als es dann losging, haben alle gesagt, laut oder heimlich, Donnerwetter, diese ganzen Diktatoren werden in einer Nacht beseitigt. Die militärischen Erfolge sind sehr groß. Und jetzt wird es einen Aufstand der Bevölkerung geben. Wäre das gelungen, hätten alle gesagt, großartig. Jetzt sagen alle, ja, wo war denn die Strategie? War doch klar, dass das scheitert. Und wo ist denn der Regime-Change? Also, ich glaube schon, dass wir das erst langfristig beurteilen können. Sie sagen, es gibt einen Keil möglicherweise zwischen USA und Israel. Ich sehe mit Sorge, dass die Annäherung der Golfstaaten an die Amerikaner, dass die auch wackelt. Obwohl ja der Iran diese Staaten, nicht nur die Militärstützpunkte in Kuwait, sondern diese Staaten angegriffen hat. Aber kurzum, ich möchte erstmal den Text sehen und dann können wir weiter diskutieren.
gibt Michael Brücker eine interessante Verlautbarung weitere von Trump, der so sinngemäß sagt, viele Präsidenten vor mir haben schon versucht, Frieden mit Iran zu schließen, alle gescheitert. Aber jetzt haben die Führungskräfte in der Region dort das erste Mal einen Präsidenten gefunden, der ihnen wirklich dabei helfen kann, echten Frieden zu erreichen. Ich meine, das ist nicht schlecht, ne? Dass sich der jetzt als Friedensstifter feiern lässt, der den Krieg selber begonnen hat.
Ich sagen, er hat jetzt das Problem gelöst, das er selbst geschaffen hat. Vor allem mit der Straße von Hormuz. Trotzdem muss man sagen, ich bin so ein bisschen auch unterschieden wie Thomas de Maizière gerade. Wenn er es geschafft hat, dass auch die Nahost-Anrainerstaaten sich langfristig von dem Iran durch diese Angriffe so distanziert haben, dass sie gewählt haben, zu welchen möglichen neuen Bündnissen sie dauerhaft gehen wollen. Und ich habe vergangene Woche mit dem Botschafter der VAE noch mal lange darüber geredet. Hat das durchaus
der Arabische Emirate,
genau, wäre das gut.
Dann wäre das Abraham Accords und so weiter. Da gibt es ja viele Initiativen, die vielleicht den Iran jetzt langfristig außen vor lassen. Auf der anderen Seite, das weiß Frau Amiri alles besser, ist das Regime nicht wirklich geschwächt, sondern nur durch andere jüngere, vielleicht noch ideologisch verbohrtere Hardliner ersetzt worden. Friedrich Merz hat heute schon den Donald Trump groß beglückwünscht, so als sei der Frieden schon da, weil man eben Donald Trump braucht. Es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Am Ende kann trotzdem daraus mit einer geschwächten militärischen Apparatur im Iran, ich glaube, das ist klar, wie viel geschwächt die sind, wissen wir alle nicht, aber sicherlich deutlich geschwächter als vor dem Krieg, dass das durchaus auch positive Effekte am Ende haben kann.
Ich schaue gerade zu Natalie Amiri. Ich habe eine Zahl im Kopf, die verlieren gerade 1 Milliarde US am Tag.
Genau.
Und durch die nicht mehr möglichen Ölverkäufe.
Durch die Seeblockade der Amerikaner. Genau. Einmal durch den nicht existierenden Ölverkauf, genau, der blockiert wurde. Und die Häfen sind nicht mehr anfahrbar.
Das ist viel Geld.
Ich würde aber sagen, dass dieses Regime natürlich wirtschaftlich gerade täglich verloren hat. Aber genau das ist, deshalb haben sie diesen Deal, sind sie diesen Deal auch eingegangen. Und ich sehe das militärisch militärisch auf jeden Fall gestärkt aus diesem Konflikt herauskommen. Und die Golfstaaten haben gesehen, die Amerikaner möchten keine weitere Eskalation. Also setzen sie lieber auf das Regime, das sie und die Vereinigte Arabische Emirate, wurde ja dreimal so stark beschossen von dem israelischen Regime als Israel. Und trotzdem haben sie insgesamt, also der Wunsch der Vereinigten Arabischen Emirate ist es schon, dass es ein Regime-Change gibt. Aber sie haben gesehen, die Gemengelage ist folgendermaßen. Die Amerikaner wollen raus aus der militärischen Eskalation. Es gibt einen Deal. Also ist die bittere Pille, die sie schlucken müssen, Annäherung an die Islamische Republik, obwohl sie nicht Wahnsinn. Beliebter geworden ist und das Misstrauen riesengroß ist. Und das Misstrauen ist so groß insgesamt, dass ich diesen Deal sehr, sehr skeptisch sehe, wie sie überhaupt in diesen nächsten 60 Tagen diese extrem komplizierten Themen, die ja gar nicht besprochen worden sind, wie Urananreicherungen, das JCPOA 2015, das Atomabkommen wurde jahrelang verhandelt und die Raketenproduktion und die Einmischung in der Region durch die Proxys sind ja nicht auf der Agenda. Und ganz im Gegenteil, Iran hat es geschafft, das Regime, dass sie die Hisbollah im Libanon jetzt auch noch mit verbinden und verknüpfen in die Bedingungen. Das heißt, greift Israel den Libanon an, also die Hisbollah im Libanon, wird Iran sagen, das ist ein Vertragsbruch. Und heute hat Israel schon den Libanon angegriffen, weil Israel sagt, wir haben damit nichts zu tun mit diesem Deal. Und Israel Katz, der Verteidigungsminister, hat gesagt, wir werden uns definitiv nicht aus unseren Sicherheitszonen im Libanon, also Südlibanon, in Israel, in Syrien und in Gaza zurückziehen, egal was die Amerikaner sagen. Und Netanyahu steht jetzt an einem Punkt in seiner politischen Karriere, wo er sich eigentlich gegen Trump entscheiden muss, um seine politische Existenz zu sichern, weil er innenpolitisch so gerade angezählt ist, vor allen Dingen von einer Opposition wie Yair Lapid, der gesagt hat, das ist die verheerendste historische Entscheidung für Israel gewesen, diesen Krieg, ausgelöst auch unter anderem durch Netanyahu, einzugehen. Und wir stehen jetzt in einer miserablen, katastrophalen Situation, weil die Gunst der Amerikaner nicht mehr hinter uns steht.
Israel ist echt im Dilemma gerade.
Es ist wirklich im Dilemma. Und da ist Netanyahu, wird wirklich entscheidend sein, wie entscheidet er sich. Greift er an, verliert die komplett die Gunst der Amerikaner, weil es ist jetzt Trumps Deal. Und er ist nachtragend und er ist ein Narzisst und es geht jetzt um seinen Gewinn. Und er feiert diesen Gewinn, ob wir diesen Deal jetzt als Gewinn interpretieren oder nicht. Es ist sein Deal. Und was die Fakten dahinter sind, ist ihm auch egal. Aber entscheidet sich Netanyahu trotzdem weiter, die Hisbollah im Libanon anzugreifen, wird er Trump verlieren. Greift er die Hisbollah nicht an, wird er innenpolitisch verlieren und die Wahlen sind spätestens im Oktober in Israel. Das heißt, dieses Dilemma von Netanyahu hat er, glaube ich, am 28. Februar nicht kommen sehen. Nicht kommen.
Wenn Netanyahu die Wahl verliert, wäre das ja nicht das Schlechteste.
Sie haben ihn ja mal getroffen.
Aber ich will noch was anderes, was mich skeptisch stimmt, ist die Frist von Sonntag bis Freitag. Warum eigentlich? Das ist ja gefährlich. Braucht man dafür um die Israelis zu überzeugen? Braucht man dazu, um die Saudis und andere zu überzeugen? Jedenfalls braucht man das, weil Trump in der Gegend ist und selber unterschreiben will. Warum braucht man das? Jedenfalls sind diese 4-5 Tage höchst Gefahr geneigt, dass die Sache doch nicht geht.
Aber auch jeder einzelne Tag der 60 Tage danach ist höchst gefährlich, weil auch da wieder alles fragil ist.
Normalerweise werden solche Deals von ihm und überraschend unterschrieben und keiner wird vorher gefragt. Jetzt sind es 3-4 Tage. Also mich macht dieser Zeitablauf auch noch ein bisschen skeptisch.
Weil es offenbar, Elmar, so lese ich das als Außenstehender, um 3 entscheidende Punkte geht. Vielleicht können wir über die einmal kurz diskutieren. Das erste ist sozusagen die Frage Atomprogramm. Das zweite Raketenprogramm und das dritte Hisbollah im Libanon. Und man sollte vielleicht doch hinzufügen, die Hamas gibt's auch immer noch. Die sind alle immer noch da. Und wenn ich Iran, den stellvertretenden Außenminister und andere richtig verstanden habe, sagen die im Gegensatz zu Trump, das ist nicht Teil der Geschichte. Trump sagt, das ist alles sehr wohl Teil der Geschichte. Das steht in diesem Vertrag drin. Sind es diese 3 Punkte, um die es im Kern geht?
Das sind alles Punkte, die ja Knackpunkte sind, an denen vieles scheitern kann. Für Israel auch überlebenswichtig, ob halt der Iran künftig weiter in der Lage ist, mit ballistischen Raketen die Nachbarn in der Region anzugreifen, ob er eben Terrorgruppen unterstützen kann. Und hier ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Es scheint so zu sein, als sei das tatsächlich ausgeklammert. Es geht aber immer noch um den 3. Punkt. Es geht um die Frage, ob der Iran Uran anreichern darf und ob er eine Atomwaffe baut oder nicht. Auch das nicht uninteressant, weil das war alles Gegenstand schon dieser Vereinbarung von 2015. Auf der Seite 1 steht sogar, dass der Iran niemals Atomwaffen bauen will und wird. Es gibt auch eine Fatwa, die das entsprechend so vorgesehen hat. Es war auch immer eine Grundlage schon von Verhandlungen in den letzten Jahren gewesen, dass der Iran gesagt hat, wir bauen keine. Jetzt geht es um die Frage, wie viel darf man anreichern? Auch das stand damals eigentlich im Abkommen drin. Auf 3,67% dürfte man anreichern. Das war die Vereinbarung, die Donald Trump dann aufgekündigt hat. Jetzt geht es wieder um genau diese gleiche Zahl, 3,67% Anreicherung und die Abgabe dessen, was man hoch angereichert hat. Also man verhandelt hier etwas, was es einfach schon mal gegeben hat. Und jetzt kommt eins dazu. Und ich glaube, das macht Israel und den arabischen Staaten in der Region große Sorgen. Es ist Bestandteil, das hat der Vizepräsident bestätigt, indirekt in einem Interview, ganz offenbar ein Investitionsfonds von über 300 Milliarden Dollar für den Iran. Dieses Geld, so hat der Vizepräsident in einem Interview angedeutet, soll dann eher von den Golfnationen getragen werden, also nicht von den USA. Und um das ins Verhältnis zu setzen, 300 Milliarden Dollar, das ist so etwa das Bruttosozialprodukt des Iran in einem Jahr nach den Angaben des Internationalen Währungsfonds. Also diese Gelder könnte man auch anders bezeichnen, vielleicht als Reparationen oder als Finanzierung eines Regimes, das vielleicht weiter Terror ausüben kann. Und das ist eben die allergrößte Sorge auch von Israel, dass das Regime Geld in die Hand bekommt, um weiter stark zu werden, Wahnsinn. Seine Nachbarn noch mehr zu drangsalieren und Israel zu bedrohen.
Wahnsinn. Das klingt ja so, Elmar, als würden da verschiedene Parteien in ganz unterschiedlichen Realitäten leben, was gut zu einem Text von Sabine Rennefanz passt, die neulich schrieb, die Welt wirkt wie hypnotisiert durch diese ständigen Trump-Nachrichten. Allein durch Worte erschafft dieser Mann ständig neue Wirklichkeiten, neue Realitäten. Offenbar jetzt wieder.
Offenbar ist wieder, aber ich höre dem atemlos zu, weil es ist ja wirklich so, genau das Gegenteil, nichts von dem, was er versprochen hat, ist passiert. Also er wollte das Atomprogramm vernichten, ist nicht passiert und er hat die Moderaten sind weg, jetzt sind womöglich Hardliner da. Und ich fand auch diese Vorstellung, also die Sie, Herr de Maizière, auch nochmal formuliert haben, also man bombt da die Hardliner weg und dann, wie durch ein Wunder, entsteht da plötzlich eine neue demokratische Regierung. Das empfand ich immer als sehr märchenhaft. Also und konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Und es hat ja auch nicht funktioniert. Und jetzt stehen wir alle schlechter da. Der Welthandel wird leiden durch diese Einschränkungen da von der Straße von Hormuz, die vorher frei war. Jetzt muss da eine Gebühr gezahlt werden. Das, also schon schlecht.
Das würde ich gerne noch mal wissen wollen. Frage auch an den Volkswirtschaftler, der hier sitzt, in Gestalt von Michael Brücker. Was bedeutet das denn für die Volkswirtschaft, wenn Trump offensichtlich auch laut über ein Mautsystem nachdenkt und sagt, also wenn die nicht spuren, so habe ich ihn verstanden, dann machen wir das eben, dann kontrollieren wir das und da sind das Einnahmen für Amerika. Iran scheint offenbar entschlossen, einen Teil dieser Einnahmen für sich zu nehmen. Dann ordnet Trump wiederum die gebührenfreie Durchfahrt dieser Schiffe an. Also
ist doch bezeichnend, dass er sich nicht zu Hezbollah, nicht zu den Raketen, nicht zu den Atomabkommen geäußert hat, sondern zur Straße von Hormuz. Das ist der wahre Painpoint für Donald Trump, der nur als einziges Wahlziel im Herbst hat, Affordability, also die Preise an den Zapfsäulen in den USA nach unten zu kriegen. Wenn das so ist, muss er dieses Problem lösen. Und das tut er mit einer neuen Art von ökonomischer Kriegsführung, wie man sie fast schon in Venezuela gesehen hat. Du tauschst den einen Autokraten durch militärische Enthauptungsschläge durch den anderen ausmachst mit dem neuen, aber Deals, die deiner Volkswirtschaft helfen, was er in Venezuela gemacht hat und offensichtlich, ich kann ja auch nur sagen, jetzt bewerten, was Elmar gerade gesagt hat, eine Art Reparationszahlungsregime, von dem er sicherlich profitieren wird. Die Straße von Hormuz, bin ich mal gespannt, ob es da nicht Deals gibt, wie man sich die Gebühren oder den Zoll dann da teilt. Er ist ja bekanntlich ein absoluter Fan von Zöllen. Er wird wirtschaftlich profitieren wollen von diesem Deal, tut er jetzt schon. Die Börsen feiern ihn jetzt schon für die Ankündigung. Am Ende ist alles, was Donald Trump tut, Business.
Money
hartes ja, Business, stimmt. Money Business. Und wir vergessen immer, dass ja irgendwie ein geopolitisches Interesse an Hezbollah, an Netanyahu, glaube ich nicht, sehe ich nicht. Die Vita gibt versteht das gar nicht her. Genau. Also da, alles, was Nathalie Amiri sagt, versteht er gar nicht.
Trotzdem, ich bin einmal zurück auf das, was Herr Tevensen berichtet hat. Und das muss man, glaube ich, noch mal kurz erklären, die Anreicherung. Das ganze Nuklearprogramm war ja der Ursprung, auch für Israel. Wir haben ja auch gehört, das ist zerstört. Das ist schon zweimal zerstört jetzt, das Atomprogramm, auch die Raketen. So, worum geht's? Ich versuche es nicht physikalisch, bin kein Physiker, zu erklären. Eine niedrige Anreicherung reicht für Atomkraftwerke. Ich brauche eine hohe Anreicherung, um eine Atombombe zu bauen.
Richtig.
Deswegen also, wo ist diese Grenze? 3,6, sagt der Thebe, das ist ein technischer Wert. Und dann muss man aber vereinbaren, wenn man sagt, okay, ihr dürft Atomkraftwerke betreiben, aber keine Anreicherung, dann muss man Inspektionen vereinbaren. Dann muss man das kontrollieren, auch das Raketenprogramm. Denn es ist nicht trivial, angereichertes Nuklearmaterial in eine Bombe zu. Das ist ein extra Vorgang, der an dem Iran auch gearbeitet hat und arbeitet noch nicht zu Ende. Und das muss man auch kontrollieren. Also es ist nicht nur die Frage der Anreicherung, sondern der Inspektionen danach. Wer macht die? Amerika, die internationale Organisation, Europa, ist Israel dabei? Also die Frage der, das wissen wir noch nicht in dem Abkommen, ist das ausgeklammert, wofür jetzt einige spricht. Jedenfalls neben diesen ökonomischen Fragen ist für uns, für die Welt, für die Glaubwürdigkeit und für Israel das Thema Nuklearprogramm sehr wichtig.
Ein Satz Nathalie vielleicht dazu Amiri. Noch. Ich habe heute in der Nachrichtenagentur Tasmim, der Nachrichtenagentur der Revolutionsgarde, gelesen, dass das Ganze eine taktische Pause ist. Also vielleicht sollten wir uns auch damit beschäftigen, was bedeutet so ein Abkommen und die Interpretation in Augen Trump und was bedeutet das in den Augen des islamischen Regimes. Taktische Pause bedeutet, es ist noch nicht.
Ja,
Sie können einfach genau in dieser Zeit wieder aufrüsten und das ist genau dasselbe mit der Hezbollah im Libanon passiert. Seit sie diese Waffenruhe hatten von 25 bis 26, wurde die Hezbollah massiv wieder aufgerüstet. Und als sie eingestiegen ist in den Krieg
aus
im März,
Teheran, ne?
Aus Teheran, und als sie mit Waffen finanziell und auch mit Revolutionsgardisten, das heißt, als sie wieder eingestiegen ist im März gegen Israel, waren alle sehr verwundert, wie stark die Hezbollah dann doch noch ist, obwohl man sie ja schon als fast schon besiegt erklärt hatte.
Aber aus dem Dilemma kommt man nicht raus. Ein Waffenstillstand ist immer entweder eine taktische Pause oder ein Weg zum Frieden. Jeder kann auf dem Weg zum Frieden für sich Vorteile schaffen. Und das abzuwägen, ist jetzt die Fortsetzung des Krieges wichtiger als die mögliche taktische Pause, gilt auch für das Thema Ukraine.
Sie haben gerade die unterschiedlichen Perspektiven angesprochen, Frau Amiri. Bevor wir gleich noch mal zu Elmar nach Evian gehen, wir schauen mal kurz rein, wie sich Iran heute dazu geäußert hat. Ich glaube, der stellvertretende Außenminister, bitteschön.
Der erste Punkt ist ein sofortiger und dauerhafter Stopp des Krieges an allen Fronten. Einschließlich Libanon. Zweitens hat der US-Präsident die Aufhebung und Beendigung der Seeblockade angekündigt, die die Vereinigten Staaten gegen die Islamische Republik Iran verhängt hatten. Das ist nicht nur das Ergebnis diplomatischer Verhandlungen, sondern ist unseren militärischen Erfolgen zu verdanken. Tatsächlich ist es dem reinen Blut der Märtyrer zu verdanken, dass wir im Kampf gegen die Feinde des Regimes vergossen haben.
Emma, klingt deutlich anders als der amerikanische Präsident.
Ja, das hatte Herr de Maizière ja vorhin gesagt. Erstklassige Kommunikation, kann man sagen, während der amerikanische Präsident, ich sag mal, nicht unbedingt die besten Noten bekommt. In diesem New York Times Interview beispielsweise hat er gesagt, dass die USA diejenigen sein werden, die dann nachgucken, ob tatsächlich der Iran sich an die Vorgaben hält, auch was die Anreicherung angeht. Hier nochmal kurz zurück in die Geschichte. Damals das Atomabkommen von 2015 beinhaltete, dass angereichertes Uran abgegeben wurde, wurde außer Landes gebracht, dass man auch auf eine Anreicherung verzichtete. Und erst als Donald Trump dann das Abkommen aufgekündigt hat, da hat der Iran massiv begonnen mit dieser Anreicherung auf 60% und damit fast waffenfähig. Also das gehört zur Geschichte dazu. Und Donald Trump auch hier wieder in diesem Interview sagt dann etwas: Wenn es zu keinem Abkommen kommt am Ende, dann würde er Militärschläge wieder aufnehmen oder die USA zum Guardian of the Middle East ernennen, also zum Wächter des Nahen Ostens, und dann die US-Streitkräfte gegen Geld, also gegen eine Bezahlung zur Verfügung stellen, um dafür Recht und Ordnung zu sorgen. Er redet von 20% der Gesamteinnahmen für diese gesamte Region in einem Jahr, die die USA dann haben wollen. Also das sind alles Dinge, die am Ende nicht dazu beitragen, dass die Verbündeten in der Region oder auch die Verbündeten hier beim G7-Gipfel am Ende der Überzeugung sind, dass das ein tragfähiges Konzept ist, was er da vorhat.
Ich würde gerne noch mal Nathalie Amiri fragen. Frau Amiri, war das am Ende jetzt auch ein schlichter Wettlauf gegen die Zeit? Ich hatte immer das Gefühl, wer länger durchhält, der wird das am Ende für sich entscheiden. Ich habe neulich eine Studie gelesen, eine Untersuchung. Offenbar haben die Iraner mithilfe von KI, war mir überhaupt nicht klar, eine Projektion gemacht, die ihnen klar machte, in welcher wirtschaftlichen Situation sie tatsächlich sind. Und das Ergebnis war katastrophal. Können Sie das einmal kurz beschreiben?
Das Ergebnis besagt, dass die iranische Bevölkerung eine Hungerskatastrophe innerhalb der nächsten 7 oder 8 Monate erleiden müsste, würde die Blockade weiterhin so von den Amerikanern aufrechterhalten werden. Der Unterschied zwischen diesem Regime und vielleicht anderen Regierungen ist, dass der Druck der Bevölkerung und Leid der Bevölkerung schon zählt in nicht totalitären Regimen. Diesem Regime ist der Druck, der auf die Bevölkerung jetzt schon massiv ist, wirtschaftlich mehr oder weniger egal. Ich habe auch mit vielen Leuten heute Morgen gesprochen im Iran, die ich gefragt habe, was haltet ihr denn von diesem Deal? Und eine junge Frau sagte mir: Siehst du uns auf den Straßen tanzen? Wenn man von Frieden spricht, ist man doch eigentlich, geht man auf die Straße
euphorisch
und feiert einen Friedensdeal. Dieser Deal wird nichts für uns bringen, denn wir sprachen von einem Wiederaufbauprogramm von 300 Milliarden US-Dollar. Sollten die wirklich fließen, und auch das bezweifle ich, dass das Geld so schnell fließen wird, wird das Geld sein, sagte mir eine andere Quelle, die sicher nicht in Sportstadien für uns in die Bevölkerung fließt. Es wird sicher nicht uns in der Infrastruktur im Aufbau helfen, sondern es wird wieder ins Raketenprogramm, wieder ins Atomprogramm und wieder in die Proxys in der Region fließen. Denn dieses Land wäre ja, wenn sie das Regime nicht Milliarden reingesteckt hätte in die Proxys, ins Atomprogramm und in die Waffenproduktion. Wir sehen ja diese Raketenprogramme, und 70% der Raketen des Raketenbestands sollen jetzt nach neuesten Berechnungen noch existieren, weil alles unterirdisch ist, weil die ein Tunnelsystem haben, von dem wir keine Vorstellung haben, wie hoch professionell das Ganze unterirdisch aufgebaut wurde. Deswegen war es so schwierig, militärisch die Raketenabschussanlagen auch zu treffen, weil sie alle unterirdisch hochgefahren sind und dann wieder zurückfahren und überall neue Löcher aufgehen und es nach oben fährt. Das heißt, all diese Milliarden, Wahnsinn. Die in dieses System zur Stabilisierung und zur Existenzsicherung der Islamischen Republik flossen, die werden noch mehr als zuvor da reinfließen, denn sie wissen, sie sind angezählt. Dieser Regime-Change hat nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass dieser extrem massive Angriff der Amerikaner und der Israelis zu größerem Vertrauen des Regimes gegenüber diesen zwei Staaten geführt hat. Das heißt, sie werden definitiv auf lange Zeit sich weiterhin absichern mit allen Möglichkeiten und dann eben so viel wie es geht tricksen und Kontrollen umgehen und auch Kontrollen zum Atomprogramm. Das werden sehr, sehr schwere Verhandlungen.
Das heißt, da ist nichts sicherer geworden, um es mal so zu sagen.
Es ist nicht sicherer geworden und für die Menschen im Iran alles nur schlimmer, die gesagt haben, dieser Krieg hat uns um Jahre zurückgeworfen, weil wir haben nach der Bewegung 2022, uns teilweise unsere Rechte auf den Straßen erkämpft. Wir haben das Kopftuch schon abgenommen gehabt. Wir haben den zivilen Ungehorsam gegen dieses Regime gewagt. Und jetzt ist dieses Regime mit seinen Anhängern siegestrunken auf den Straßen und hat die Straßen wieder besetzt und wird auch noch legitimiert von Donald Trump.
Also eigentlich, Elmar, abschließend gefragt, eine Verschlimmbesserung, würde man sagen, der gesamten Situation. Ich habe gerade von diesem Zeitdruck gesprochen, ja, Wettrennen um die Zeit. Trump hat das ja auch. Trump hat im November die Midterms, hat die Wahlen und hat eine galoppierende Inflation. Wir übrigens auch. Ich habe die neue Studie der Bundesbank gesehen. 5% ist das, was in den nächsten Wochen und Monaten offensichtlich auf uns zukommt. Das sind keine guten Nachrichten. Trump hat das genauso und die Amerikaner leiden richtig darunter. Wie sehr bröckelt die Basis von Trump? Wie angesehen ist er noch im Amt, auch jetzt bei seiner eigenen Magerbewegung?
Ja, also wir sehen das immer an einem Wert und das ist, wie viel Weiße ohne Hochschulabschluss weiterhin hinter Donald Trump stehen. Und es ist das erste Mal eigentlich, seitdem er auf der politischen Bühne steht, dass die Mehrheit dieser Weißen ohne Hochschulabschluss sich gegen ihn richten. 54% nach neuesten Umfragen sehen, dass er keine gute Politik macht. Das hat mit den hohen Preisen zu tun. Wir haben hier eine Inflation von 4,2%, die höchste seit 2023. Die Inflation ist schneller, als dass hier die Löhne wachsen können. Das ist auch neu, dass diese Kluft so deutlich größer geworden ist. Und man merkt das eben auch, wenn man im Land unterwegs ist. Und vor dem Hintergrund ist das, was da passiert im Weißen Haus, jetzt auch am Wochenende mit diesem Feiern des 80. Geburtstags, mit dem Käfigkampf, wo es auch um Kommerz geht, weil natürlich die Werbeeinnahmen durch diese Fernsehübertragung da eine Menge Geld mitgemacht wird, dass die Menschen draußen im Land sagen, der Präsident setzt sich nicht für unsere Interessen ein. Er hat das goldene Zeitalter versprochen. Er tut derzeit das Gegenteil. Und ich glaube, dass ihm das bei den Zwischenwahlen sehr auf die Füßen fallen kann. Und genau deshalb steht er unter diesem massiven Druck, den Iran-Krieg so schnell zu beenden, wie es irgend geht, damit die Preise eben nicht noch weiter steigen und die politischen Chancen für seine Partei weiter schwinden.
Wenn wir diese Bilder hier gerade im Hintergrund sehen, und da gibt es auch noch Bewegtmaterial, vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Wie kommt denn sowas in der amerikanischen Öffentlichkeit an, Elmar? Das, was du diese Käfigkämpfe nennst, Brot und Spiele in der Art von eines römischen Imperators. 60 Millionen soll das ganze Spektakel gekostet haben. Gibt dann auch unfreiwillige Komik. Also wenn man dieses Bild hier beispielsweise anschaut, das ist der Ort, an dem ihn seine Gegner gerne sehen würden. Und was kriegt er da überreicht? Eine neue Friedensmedaille? Was passiert da, Elmar?
Oh, das weiß ich gar nicht genau, was überreicht wurde. Aber es geht ja hier darum, den Nationalismus und den Patriotismus zu feiern. Und jeder, der daran Kritik geübt hat, wurde als unpatriotisch in den letzten Wochen schon dargestellt. Aber wenn man sich das genau ansieht, er hat beispielsweise die Ehrengarde der US-Streitkräfte dazu benutzt, dass sie Spalier gestanden haben für diese Käfigkämpfer, als sie aus dem Weißen Haus rauskamen. Der Indian Treaty Room, einer der wichtigsten und schönsten Räume im Weißen Haus, wurde zur Umkleidekabine für diese Ringer dann gemacht. Und man sieht eben auch, dass es einen Überflug gegeben hat von amerikanischen Kampfjets. Also es wird inszeniert als ein Symbol der Stärke. Aber es ist, so hat ein Kollege das beschrieben, eher eine Ästhetik der Macht, die eigentlich aber von Machtlosigkeit zeugt. nämlich dass Amerika momentan so etwas offenbar braucht oder der US-Präsident, um sich stark fühlen zu können, während sowohl international auch national eben diese Macht vom Präsidenten so langsam ein Stück weit bröckelt und auch erodiert. Also es gibt hier eine Menge Kritik an diesem Event, das Donald Trump sich da geschenkt hat zum 80. Geburtstag. Es war Teil der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten. Und da wird es am 4. Juli dann auch wieder eine große, große Feier geben. Und das wird, so sagt Donald Trump selber, seine größte Kundgebung jemals werden. Also auch das wird ein parteipolitisches Event. Das erklärt auch, warum viele Künstler, die ursprünglich dafür vorgesehen waren, mittlerweile abgesagt haben.
Aber das sind ja alles Loser. Und was den ersten Teil angeht, dass das die größte Rallye aller Zeiten werden wird, das ist natürlich schwer machbar, weil alles bei Trump vorher schon die größte Rallye aller Zeiten war. Insofern weiß ich gar nicht so genau, wie man diesen Superlativ weiter steigern kann.
Ich habe meinen Geburtstag selbst bezahlt.
Sie haben das gemacht?
Kann man ja fragen, wer das bezahlt hat. Aber dass man sagt, das ist nicht populär bei den Amerikanern, was ich hoffe. Denn es gibt schon noch hoffentlich Reste von Stilempfinden. Schaffen es die Demokraten, jemand Gutes aufzustellen, der die Chance hat zu gewinnen. Das sind zwei verschiedene Themen. Das sehe ich noch nicht.
Das ist natürlich einmal, weil die Frage gerade im Raum steht, wer bezahlt das alles? Und die zweite Frage, die dahinter steht, ist, da kommen wir später im Laufe der Sendung noch mal dazu, da sind ja offenbar Leute auch hinter diesen Käfigkämpfern. Einer soll gerufen haben, Michelle Obama ist ja ein Mann. Das heißt, das ist das Niveau, über das wir da reden. Das sind ja offensichtlich Leute, die gar nichts Konstruktives im Sinn haben, sondern es geht darum, einfach das andere Ding kaputt zu machen, absolut destruktiv daran zu gehen, das verhasste System für immer zu eliminieren. Und ein weiteres Programm gibt es eigentlich nicht.
Genau so ist das. Also das Ganze hat 60 Millionen Dollar schätzungsweise gekostet. Das sind die Kosten, die dann reinkommen durch die Werbespots, die bei der Übertragung gelaufen sind. Der Fernsehsender CBS Paramount hat auch einen Gutteil dieser Kosten natürlich getragen. Die Tickets wurden nur auf Einladung vergeben. Sie wurden nicht verkauft, mit Ausnahme. Es gab ein super Premium-Paket für 1,5 Millionen. Konnte man sich da trotzdem ein paar Tickets besorgen. Da waren dann noch andere Veranstaltungen mit drin in diesem Ticket. Ja, unterm Strich kostet es den Steuerzahler eben auch, weil es das Weiße Haus ist. Auch das Lincoln Memorial wurde ja zum Einwiegen damit eingesetzt und auch der Einsatz der Ehrengarde, der US-Armee oder der Flugzeuge. Das sind alles Kosten, die beim Steuerzahler hängen bleiben.
Also, Elmar, danke dir ganz herzlich. Wir sind gespannt, was du berichtest aus Evian. Alles Gute dir und bis bald. Sabine Rennefanz, Sie wollten gerade?
Dankeschön. Genau, ich hatte jetzt auch noch ich finde das alles so krass, diese Kämpfe auch, diese Martial-Arts-Kämpfe. Und es findet ja gerade die Weltmeisterschaft in den USA statt. Also stellen wir uns mal vor, bei uns würde die Weltmeisterschaft stattfinden und der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin machen dann irgendwelche doch sehr von Spezialinteressen geleitete Kämpfe. Also ich glaube, das ist auch in den USA jetzt nicht so Mainstream wie American Football. Und der Präsident interessiert sich gar nicht dafür und macht da so sein eigenes Süppchen. Also ich weiß nicht, womöglich sagt der FIFA-Chef doch, dass er seinen Friedenspreis zurückhaben will, wenn er sich da nicht
Da wäre ich skeptischer, weil ich glaube, Mixed Martial Arts ist in den USA sogar beliebter als Fußball. Würde ich wirklich davon ausgehen, auch wenn ich es abstoßend finde. Aber was mir viel mehr Sorge macht, ist eigentlich diejenigen, die da an dem Rand waren, die ganzen Tech-Größen unter anderem, die alle eingeladen waren, auch gerne gekommen sind, selbst zu solchen Veranstaltungen. Ich habe das Gefühl, hinter diesem ganzen Affordability und er kriegt vielleicht eine Klatsche bei den Midterms, ist am Ende ein unglaublicher Siegeszug dieser Tech-Giganten. Anthropic, diese AI-Firma, die gerade Milliardenbewertung bekommt, Tesla. Freie Fahrt für freie Märkte ist eigentlich sein Ziel. Die überholen uns gerade im Schlepptau, im Schatten von Donald Trumps Wahnsinn, den er da so macht. Und ich habe die dringende Bitte eigentlich oder eben Sorge, dass wir in Europa aufhören müssen, uns über sowas zu echauffieren, sondern zu gucken, wie schnell kriegen wir ein eigenes, auch ökonomisch starkes Fundament hin, weil die wachsen da gerade trotzdem. Diese 5, 6, 7 weltgrößten, wertvollsten Unternehmen der Welt wachsen im Schatten von Donald Trump richtig gut, weil sie bei ihm wachsen dürfen.
Und 3,5-4% Wirtschaftswachstum, AI. Auch die Amerikaner.
Ja. Muss man und mal zwar sagen. Nur Tech-getrieben. Tech-getrieben, AI-driven.
KI-getrieben.
Genau das bei uns, was nicht stattfindet. Unsere DAX-Unternehmen sind im vorigen Jahrhundert gegründet. Dort sind die 7 wertvollsten Unternehmen der Welt, alle Tech-driven, AI-driven Zukunftsmärkte, die er komplett machen lässt, weil sie sich von ihm haben einkaufen lassen.
Ja, wäre jetzt interessant, mal kurz darauf einzusteigen. Waren gerade für eine Reportage im Süden der Staaten unterwegs. Sehr rot, alles Republikaner. Und da ist es mittlerweile auf Wahlkampfveranstaltungen ein Versprechen, wenn sich ein Kandidat hinstellt und sagt, ich verspreche euch kein neues Datenzentrum. Also die große KI-Euphorie in Amerika ist vorbei. Okay. Und das hat auch ganz handfeste Gründe, wenn man sich mal anschaut, was die an Energie brauchen, was die an Wasser brauchen. Diese enorme Nachfrage an Strom und Wasser führt natürlich dazu, dass Strompreise steigen, dass Wasserpreise steigen und so weiter. Also die normale Bevölkerung ist mit KI, mit den großen Versprechungen von KI, absolut durch. Lass uns einmal kurz durchatmen. Wer guckt Fußball gerade? Michael Brücker sitzt hier, der selber ja Trainer ist. Und der nach New York wollte, weil er ein Ticket hatte, ein sehr günstiges Gesamtpaket und dann doch nicht geflogen ist. Warum nicht?
Ja, also erstmal bin ich Trainer einer dritten D-Jugend, die endlich nach 4 Niederlagen mal wieder gewonnen hat. Also ich bin glücklich und engagiert da. Aber entscheidend ist, dass diese Fußball-Weltmeisterschaft einem wirklich Hardcore-Leidenschaftsfan wie mir keinen großen Spaß macht, was die Rahmenbedingungen betrifft. Da kann dieses wunderbare, sympathische Team da nichts für. Ich habe ausgerechnet, was mich die Karte und die Surroundings kosten würde, wenn ich jetzt zum dritten Gruppenspiel fliegen würde. Insgesamt 3.000 Euro mit allem drum und dran für 3-4 Tage. Ist einfach nicht mehr vernünftig.
Ich dachte, Sie sind dagegen, weil ein Kölner Spieler nicht dabei
auch
ist.
Auch das, lieber Herr Demisier, ich halte es...
Das fand ich nämlich etwas einseitig.
Nee, aber Herr Demisier, es ist trotzdem ja richtig. Selbst einseitige Kommentare können ja richtig sein. Es ist eine strategische Fehlentscheidung, El Malah nicht nominiert zu haben. Aber wir werden darüber am Ende dieser Fußball-Weltmeisterschaft noch mal reden. Da werden Sie mir recht geben müssen, weil der fehlt jetzt schon, wenn man sieht, dass Leroy Sané da 90 Minuten durchspielen darf. Aber jedenfalls ist das schon Wahnsinn. Parkplatz,
was kostet? Ja, sagen Sie mal.
Parkplatz $250, Houston oder New York. Es gab, man versucht sich dann Hotelzimmer zu nehmen, $850 aufwärts. Du kannst aber auch mit Fußballfans in so ein Vierbettzimmer gehen in New York, $250 pro Person. Wildfremde Fans von irgendwoher, also wirklich so Jugendherberg-Style. Dann hast du natürlich Ticketpreise von $800, $900, wenn du jetzt nicht ganz oben Glück hast, dass du in der Verlosung den einen 400-Euro-Preis bekommen hast, der bei Trump ja als günstig und affordable galt. Also das ist schon übertrieben worden. Und zugleich hast du eben nicht die besten Auslese, wenn du 104 Spiele hast und 48 Mannschaften. Also jeder dritte Mitglied der UN-Vollversammlung darf bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft dabei sein. Da kann man nicht mehr davon reden, dass die Besten der Welt sich...
Aber trotzdem,
Herr Demisier, ich weiß, dass
ich...
Aber
ich lasse mir die Fußballfreude nicht nehmen.
Ich auch nicht, aber von zu Hause geht's ja auch.
Die Dortmunder haben nicht schlecht performt, aber ich will was anderes sagen. Gestern haben 23 Millionen Menschen das erste Spiel gesehen, was nicht das Wichtigste der deutschen Fußballgeschichte war. Also irgendwie packt Fußball noch. Und warum?
Zu Hause. Vielleicht ist es auch eine Art Hoffnung, Rettungsring, der letzte Strohhalm, wenn es die Ablenkung, nach der wir alle so dürsten. Oder es ist so, wie Sie beschrieben haben. Da finden wir das noch, was wir eigentlich als Land dringend bräuchten.
Etwas Vereinendes.
Genau. Lass uns darüber gleich sprechen. Ich wollte nur eines, weil es mich wahnsinnig interessiert. Was auffällt, ist Michael Brücker. Es gibt ganz wenige deutsche Spitzenpolitiker, die da gerade in Amerika zu sehen sind.
Ja, es gab ja auch eine Entpolitisierung nach diesen überpolitisierten Katar-Spielen.
Friedrich Merz
will aber wohl kommen, wenn sie es ins Halbfinale schaffen. Man will ja dann bei den Gewinnern sein. Henrik Wüst ist Anfang Juli in den USA zufällig bei den
200. Wer?
Henrik Wüst, das ist der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, der gerne Auslandsbesuche macht, die dann politisch überhöht werden, selbstverständlich ohne Zutun von Herrn Wüst.
Können wir das Gesicht von Herrn Demisier mal in Großaufnahme einfangen? Ja. Und Sie sagen noch mal, dass...
Der könnte dann eventuell am 4. oder 5. Juli, wenn er zufällig in New York und in Washington ist, natürlich auch zu einem Spiel der Deutschen im dann 8.
Also
oder Viertelfinale kommt. Und das kann man natürlich gerne machen. Das sind alles Fußballfans. Ich will nur sagen, es hat immer auch eine politische Note, ob man da ist oder nicht.
Ich will nur sagen, ich war da noch wirklich selber Innenminister, bin für ein Spiel nach Brasilien geflogen, in den Süden. Das ist ein wirkliches Problem. Fährt man nicht hin, heißt es, wo sind die denn? Fährt man nicht nach, ist das wirklich nötig für ein Spiel dahin zu kommen? Was kostet das denn?
Sie waren Sportminister, das ist was anderes.
Ja.
Henrik Wüst ist ja nicht Sportminister.
Henrik Wüst ist ja nicht Sportminister der Bundesregierung.
Nein, nein. Ich will nur sagen, generell...
Ja. Also wie finden Sie das denn? Ist das, ich meine, ist ja Ihre CDU, die da den nächsten Ärger an der Hacke hat.
Weil der Wüst dahin fährt, ich bitte Sie.
Schreiben alle Hauptstadtjournalisten wieder,
dass diese Hysterie, kann man mal auf die Sachthemen kommen. Auch in Deutschland, jetzt nicht nur hier.
Die Frage, wer demnächst Kanzler ist, wäre schon so ein Sachthema, das uns interessieren würde.
Nee, das finde ich kein Sachthema.
Nicht?
Nein.
Ach so, was ist das dann?
Das ist eine Personalfrage.
Ach so, gut. Aber im Ernst jetzt? Also wenn man die, das war ja so ein Videocall, ne, von Friedrich Merz, den er gemacht hat. Wenn man den sieht, vielleicht können wir den einmal kurz zuspielen. Herr de Maizière, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das wirkt wie eine Panikreaktion, als er hörte, dass Hendrik Wüst dann dort auflaufen wird. Schauen Sie mal.
Hallo, hier ist Friedrich Merz.
Hallo.
Grüß Sie, Herr Dorn.
Hallo. Hallo Jungs. So, und wie ist die Stimmung?
Ja, ganz gut, oder? Super Stimmung, ja.
Sehr gut.
Die Stimmung kostet, um Spiele zu gewinnen.
Ja,
natürlich, klar.
Grüß Sie, Herr Dorn. Ist der Trainer noch gekommen?
Ja, alles Mann, grüß Sie auch. Hallo, schön, Sie zu sehen. Ganz Deutschland hält euch die Daumen.
Ja, die Unterstützung morgen aus Deutschland.
Ja, ich auch. Viele Grüße, toi toi toi. Ich will mal sagen, Herr Nagelsmann, wir telefonieren mal zwischendurch, wie der Stand der Dinge ist, wenn die ersten Spiele gelaufen sind. Und von meiner Seite aus, ich fiebern alle mit. Tolles Ereignis und viel, viel, viel Erfolg.
Dankeschön, ja, vielen Dank. Danke.
Also, viele Grüße, ciao.
Daran zu beanstanden?
Ja, nix. Ne? Ja, also. Sehr, sehr nett, sehr empathisch, sehr entertainig, ganz locker, flockig. Aber ich frage, gucken Sie nicht so streng, Herr Innenminister. Ich schaue gerade zu Michael Brücker. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die CDU demnächst die nächste Debatte an der Hand hat?
Ich will nur einmal darauf eben reagieren. Es war ja die Politik, die WM in Katar politisiert hat und dem Fußball nicht hat Fußball spielen lassen, sondern Politikerinnen und Politiker das große Drama, ihr müsst euch äußern, liebe Nationalmannschaft, das könnt ihr doch alles so nicht zulassen. Also die Politisierung der letzten WM kam durch die Politik und nicht durch die armen Fußballer, die eigentlich nur Fußball spielen wollen, muss man jetzt erstmal sagen. Also wenn es passt, ist Angela Merkel gerne in der Kabine gewesen und wenn es nicht passt, sagen sie, man soll das nicht politisieren. Also von mir aus kann da hier hinfahren, wer will. Ich sage nur, im Moment ist eine Fußball-WM in den USA diese Verbindung Trump, Infantino, diese Gigantomie, die Preise, natürlich auch nicht das ideale Umfeld für einen Politiker,
das
muss man einfach
eine,
mal sagen.
Und ich habe noch den Satz von Nathalie Amiri im Ohr, die sagte, diese Mannschaft dort jetzt, die spielt definitiv nicht für den Iran, für die Iranerinnen und die Iraner.
Die iranische Nationalmannschaft.
Ja, genau, warum nicht? Spielen ja heute Nacht, glaube ich, ne?
Um 3 Uhr in der Nacht in Los Angeles, was eine noch mal mehr Bedeutung hat, weil in Los Angeles wohnt die größte iranische Exilgemeinde weltweit.
Ja. Weltweit, okay.
Weltweit, genau. Also man spricht so um die 500.000, aber andere sprechen auch so bis zu 1 Million Iranerinnen und Iraner wohnen in L.A. Viele, die geflüchtet sind nach der Islamischen Revolution 1979, die heute in diesem Stadion sein werden und nicht in das Stadion kommen werden, um dieses Team zu bejubeln, sondern wahrscheinlich werden die Buhrufe sehr viel dominanter sein und sie werden auch Flaggen der vor-Islamischen Republikzeit mitbringen, wo der Löwe und die Sonne drauf ist. Das hat die FIFA eigentlich verboten. Daraufhin hat der iranische Sportminister gesagt, wenn es diese Flaggen zu sehen gibt im Stadion, dann werden wir das Spiel abbrechen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob das wirklich durchgesetzt wird oder ob Sie einfach da nur die FIFA unter Druck setzen wollen.
Die gehen in die Kabine oder wie?
Die werden dann abbrechen. Glaube ich nicht, weil im Moment fühlt sich ja das Regime und auch das Team eher als Gewinner. Mhm. Fußball hat im Iran eine wahnsinnig wichtige Bedeutung. Mhm. Wir haben immer früher gesagt, Fußball hätte eine Revolution auslösen können. Mhm. 1997 bei der Qualifikation für die WM in Frankreich hat Iran sich qualifiziert und dann gab es einen so großen Freudentaumel quer durch die gesamte Bevölkerung und sie sind auf die Straßen gekommen und sie haben getanzt und gelacht und gefeiert, obwohl das Regime das nicht erlaubt hat. Also sie haben sich einfach die Straßen genommen. Und 2009 war das Fußballteam wieder auf der Seite der Bevölkerung. Sie haben sich grüne Armbinden bei der grünen Bewegung gebunden und haben, hier sieht man Ali Karimi, und haben sich hinter die Bevölkerung gestellt, die 2009 wieder vom Regime niedergeprügelt wurde, weil sie gegen die Wiederwahl Ahmadinejads auf die Straße gegangen sind. 2022 bei Katar, in Katar bei der WM, hat das Nationalteam, da waren ja wieder die Proteste Frau, Leben, Freiheit, und das Nationalteam hat beim ersten Mal die Nationalhymne nicht mitgesungen. Aus
Demonstrativ,
Protest.
Demonstrativ.
Wahnsinn. Und daraufhin wurden die einzelnen Spieler und ihre Familien so sehr unter Druck gesetzt, dass sie danach die Nationalhymne gesungen haben beim nächsten Spiel. Und dann ist das Band gerissen zwischen Nationalteam und der Bevölkerung. Mhm. Weil die Bevölkerung in dieser Zeit, in der sie keine Möglichkeit haben, nach außen zu kommunizieren, ein Symbol und ein Zeichen der Solidarität Klar. sehen wollen. Und deswegen ist dieses Team jetzt von sehr, sehr, sehr vielen Menschen im Iran das Team der Islamischen Republik ja, Iran. Und Fußball ist auch komplett infiltriert von der Revolutionsgarde. Das heißt, Sardar Özsumun, der wichtigste Stürmer dieses Teams, der sich bei den Protesten jetzt im Januar hinter die Bevölkerung gestellt hat, wurde nicht in den Kader mit reingenommen. Das heißt, man hat auch nur Spieler genommen, die loyal sind ja. zum Regime, die definitiv Spannend. Die Hymne singen werden. Und das wird eine komplette Konfrontation geben heute Nacht um 3 in Los Angeles, weil diese riesen Menge an Exil-Iranern, die sowieso
das als Verrat
wütend
empfindet,
sind auf
ja,
das Regime, jetzt dieses Team vor sich haben und zusätzlich kommt dieses Abkommen noch dazu und sie sind frustriert, dass nichts funktioniert hat. Das heißt, es wird heute sehr wenig, glaube ich, um Fußball gehen, sondern sehr, sehr politisch sein.
So. Herr de Maizière, ich habe Sie vorhin zitiert, weil wir gerade bei Fußball sind und Sie neulich diese Analogie gemacht haben. Sie sagten, es ist schon ganz merkwürdig, jetzt wollen wir unser Land reformieren. Reformen, das klingt mittlerweile wie so eine Drohkulisse. Früher war Reformen ein positiv besetztes Wort, da hat man was Gutes erwartet. Das ist auch so, finde ich, aber jeder weiß ja, diese Art von Reformen, die jetzt auf uns zukommt, das ist in allererster Linie eine Zumutung. Sie sagten trotzdem, mir geht das, so habe ich Sie verstanden, wirklich auf die Nerven. Da ist zwar einerseits überschaubar gute Regierungsarbeit, aber wir reden uns sozusagen apokalyptisch in den Abgrund und sind nicht bereit, wirklich mitzumachen, jeder seinen Teil zu leisten. Wir hatten letzte Woche Julie C. hier, die sagte auf die Frage, wie ist denn die Stimmung genommen, alles scheiße. Da hat Sabine Rennefanz sich in einem Text fürchterlich drüber aufgeregt. Reden wir auch gleich darüber. Sie gehen in eine ähnliche Richtung und sagen, jetzt reißt euch mal am Riemen und überlegt euch mal, was im Fußball alles gut ist. Und das ist die Abwesenheit von ich.
Ja, das Wort habe ich so in der Schule gelernt und von meinen Eltern und meinen Kindern beigebracht. Sollte man sowieso nicht verwenden, öffentlich, noch nicht im Fernsehen, obwohl ich es auch manchmal tue.
Jetzt, meinen Sie?
Nein, was Julie C. gesagt hat. Ja. Aber es ist schon so, die Lage ist wirklich ernst, international.
Ja.
Fing es an. Sie ist auch nicht leicht in Deutschland. Wir haben viele, viele Krisen, das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Die Demografie drückt uns
arbeitet alle. Gegen uns.
Ja, der Haushalt ist ein Problem und so weiter und so weiter. Und wir haben eine Regierung, die so arbeitet, wie sie arbeitet.
Nicht gut?
Na, ich kritisiere sie nicht öffentlich, habe ich ja gesagt.
Sie
weiß selber, dass sie besser werden muss. Aber jetzt kommt ja der Punkt.
Was meinst du mit, ich kritisiere nicht
Nein,
öffentlich?
Weil ich nicht finde, dass...
Nur zu Hause?
Ich finde, dass ehemalige Politiker nicht ihre Nachfolger so billig kritisieren sollten. Die können ihnen nicht die alten Leute wie mich in die Sendung holen und dann sagen, ja, selbst der kritisiert die Regierung. Die Rolle macht,
Sie machen so mit Sigmar Gabriel in der FAZ?
Nein, habe ich da genau nicht gemacht.
Doch, doch.
Nein. Können wir jetzt nicht nachlesen. Er war da kritischer
als ich. Ich habe es gelesen, für alle, die es vielleicht nicht gelesen haben. Und da war der Tenor, da wird sozusagen einem Kanzler alles vor die Tür gekippt,
ja,
weil die Lage dahinter, der Kanzleramtsminister, Thorsten Frey namentlich, auch Staatssekretärsebene, einfach keine gute Arbeit machen, das von ihm fernhalten. Das war der Tenor.
Nein, es war anders. Und zwar, lass mich zu dem anderen Punkt noch etwas sagen. Also die Lage ist schwierig. Und die Regierung, Koalition weiß, dass sie besser arbeiten müsste. Aber alles, was irgendeiner vorschlägt, wird sofort in die Tonne gehauen. Und das mit einem Vokabular, größte Katastrophe, schlimmste Zumutung und so weiter. Und wenn jetzt meinetwegen Medikamente, die Zuzahlung für Medikamente angehoben wird, die seit 10 Jahren nicht angehoben worden ist, ist das nicht eine Versündigung an der Bevölkerung? Das stimmt einfach nicht. Und deswegen sage ich, die Erwartungshaltung der Bevölkerung, dass die Politik alle Probleme löst, ohne dass es irgendeinen Beitrag der Bevölkerung gibt, die geht nicht auf. Umgekehrt sage ich auch, die Politik hat zu viele Erwartungen geweckt. Das stimmt sicher auch.
Sie auch?
Ich auch, ja.
Wo?
Also möglicherweise mit zu viel Illusion bei der Flüchtlingskrise und all dem. Aber
Mit 63?
Die Rente mit 63 war eine Erfindung der SPD, die wir nicht verhindert haben. Die Mütterrente war eine Erfindung der CSU, die ich auch für falsch gehalten habe.
So. Aber ich will ein.
Das war immer eine CDU-Kanzlerin.
Darf ich noch einmal diesen Gedanken?
Zur Erinnerung.
Ja, weil ich keiner Frage ist, aber diesen Gedanken. Chefsache. Das ist nicht Merz und irgendwie Chef BK oder so. Wir haben die generelle Tendenz, dass heute jedes kleine Problem nicht auf der mittleren oder halbhohen Ebene gelöst wird, sondern bei den Chefs. Ich glaube nicht, dass Konrad Adenauer und Helmut Kohl eine so eine Wahlkampfarena, wo alles im Detail gesprochen wird, hätten der nicht eine Viertelstunde überlegt. Der hätte gesagt, ich habe meinen Minister, der löst das Problem. Wenn, ja, wenn der Koalitionsausschuss, wenn die Minister so Detailsteuerung machen, zu viel rudern und zu wenig steuern und alles oben abgeladen wird, das ist übrigens auch eine internationale Entwicklung. Im Europäischen Rat sind Dinge auf der Tagesordnung, also bei den Ministerpräsidenten ganz, und ganz Regierungschefs, oben, ja, die früher die Fachminister gemacht haben, nur weil da die Einstimmigkeit gilt. Und wenn man alles hochzieht zu den Chefs, Kanzler, Minister, Regierungschefs, machen die anderen nichts mehr. Die Abteilungsleiter sagen, ich muss mich nicht ändern. Die Problemlösung wird nach oben geschoben. Und das ist ein strukturelles Problem der Regierungsarbeit.
Das ist interessant. Michael Brücker schüttelt entschieden den Kopf.
Herr de Maizière, Einspruch. Muss ich wirklich sagen, am Ende ist es Friedrich Merz gewesen, der entscheidet, wie ein Koalitionsausschuss aussieht, wie er vorbereitet wird, welche Menschen um ihn herum arbeiten, was er in den Koalitionsverhandlungen an Tag 1 auch an Klarheit bei Sozialstaatsreformen, Lohnzusatzkosten so reinschreibt, dass er nicht ein Jahr lang bei jeder Nicklichkeit mit Bärbel Baas und Lars Klingbeil noch mal neu verhandeln muss. Wenn er nicht so schnell in den Elysee und ins Weiße Haus gewollt hätte, hätte er sich die Zeit genommen, bei den Sozialstaatsreformen, die alle offensichtlich sind, über diese Jahrzehnten reden, bei der demografischen Entwicklung, jetzt am Anfang klar zu machen, ich will da keine 10 Kommissionen, ich will hier Klarheit, zumindest im Ziel. Die entscheidenden innenpolitischen Reformen bei der Sozialstaat und Wirtschaftspolitik hat er rausgenommen, damit man am Ende zum Ende kommt. Und das sind seine Leute, das sind seine Strukturen. Er hat Villa-Bohr sich vorbereitet. Er ist der Mann, der die Entwartung setzt. Er sagt Herbst der Reform. Er sagt Stadtbild. Und danach kommt dann dieser Plan nicht. Deswegen, es ist schon Regierungshandwerk und Regierungsmensch. Und ich weiß, dass Sie einer sind, der auf dieses politische Handwerk immer konnte und Wert gelegt hat. Er muss sich schon die Leute dann auch so suchen, die das machen. Natürlich ist die SPD auch ein unbequemer Koalitionspartner, weil angeschlagen, weil zu wenig Autorität in den Parteivorsitzenden. Aber am Ende ist Friedrich Merz auch nicht alleine, dem da alles vor die Tür gekehrt wird, sondern er hat von oben auch dieses Haus Große Koalition gebaut, das angeblich die letzte Patrone der Demokratie ist. Auch kein Satz von Journalisten, sondern ein Satz eines der Parteivorsitzenden. Also da kommt auch zu viel Erwartung.
Markus
Söder. Also wir bewerten und hatten alle eine andere Hoffnung, würde ich sagen, in dem Journalismus und sind alle einigermaßen enttäuscht, auch vom politischen Handwerk. Das war immer Ihre Kernkompetenz, Herr de Maizière. Sie sind jetzt gerade sehr freundlich zu dieser Regierung.
Ich schaue gerade zu Sabine Rennefall. Ich würde gerne noch mal diese Stimmung aufgreifen. Dieser Satz, der hier in der Sendung gefallen ist und der ein großes Echo ausgelöst hat. Mhm. Und Sie haben darüber geschrieben. Es hat Sie richtig getriggert. Warum?
Ja, ich glaube, das war jetzt nur der Auslöser. Das ist ja nicht nur in der Sendung gewesen, genau, wo so die Untergangsszenarien aufgemacht werden, sondern man hörte das auch überall. Und das ist schon auch was Deutsches, dass es dann immer so ganz extrem ist. Also es ist nicht nur, die Lage ist ernst und wir müssen jetzt vielleicht was ändern, sondern es ist gleich, es ist Schluss, es ist Deindustrialisierung und das ist ja im Prinzip, also das ärgert mich dann so, weil das wieder so in dieses Narrativ der AfD einspielt, also so reden die auch, ja, und ich finde, es ist halt schon so, dass einfach seit 2010, auch in der Merkel-Zeit, einfach viele Sachen nicht gemacht wurden, die man hätte vielleicht machen können. Die Zinslast war dort sehr viel, das war alles sehr viel günstiger. Man hätte Kredite günstiger machen können. Rente mit 63 im Nachhinein ein riesengroßer Fehler, weil zu teuer exponentiell. Also all diese Sachen, die ja jetzt auch genannt wurden, Demografie, da gibt es einen sehr empfehlenswerten Aufsatz von Michael Hüter vom IW Köln, der nachweist, dass wirklich seit 1968 gewarnt wurde, von Beiräten in der Bundesregierung, wie sehr uns das um die Ohren fliegen wird, was Rente und Sozialversicherungssysteme angeht. Seit 1968, also da ist auch immer natürlich, Demografie ist so nicht so freundlich unseren demokratischen Gepflogenheiten, weil die Politiker denken in 4-5 Jahresabschnitten. Mhm. Demografie funktioniert über 30 Jahre, also da ist viel nach hinten geschoben worden. Und ich finde schon, diese Regierung hat einfach jetzt sich wahnsinnig viel vorgenommen. Die Kommunikation ist Mist. Das ist schon klar. Aber sie packen einfach auch viele Sachen an, die viele Jahre liegen geblieben sind. Ja, und wenn ich meine, die Kommunikation ist Mist, was meine ich damit? Ich meine damit, dass Merz letztes Jahr gesagt hat, als er angetreten ist, im Sommer werden sie alle mehr Geld im Portemonnaie haben.
Im Sommer werden sie merken, dass was passiert.
Genau.
Und das, Ich habe ehrlich gesagt ein Problem damit, dass es sozusagen dann ein mediales Ding ist oder ein gesellschaftliches Ding, dass es irgendwie nicht gut ist. Ich verstehe den Impuls, aber ich weiß nicht, wie man die Lage schöner reden sollte, als sie tatsächlich ist, Herr de Maizière. Ich komme da nicht ganz mit.
Die Grundfrage, die Sie ja stellen, wer muss eigentlich anfangen, sich zu ändern? Die Regierung und die Koalition, Bund und Länder müssen sozusagen besser arbeiten, besser kommunizieren, dann machen alle mit. Oder muss die Bevölkerung mal anfangen, endlich bereit sein, Opfer zu bringen? Und dann, meine Antwort ist beides.
Richtig.
Beides. Das kann man jetzt gut oder schlecht kommunizieren. Richtig ist, dass die Veränderungen, Zumutungen geht mir vielleicht, aber das sind negative Veränderungen. Das ist so. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Und das ist etwas, was wir zurückbringen müssen. Nehmen wir mal an, wir würden auf das Wohlstandsniveau von 2020 gehen. Dann sind fast alle unsere ökonomischen Probleme gelöst. Unsere bittere Armut war da eigentlich nicht.
Das stimmt.
Wir haben eine Reihe von Problemen, die wollen wir gerne. Durch ein klitzekleines Beispiel sagen, weil ich das mit meinem Thema Staatsreform so interessiert, die Baukosten steigen. Jetzt kann man sagen, ja, da muss man Menschen enteignen und ich weiß nicht, was alles. Wie wäre es, wenn wir über die Standards mal reden? Ja, die technischen Baubestimmungen sind doppelt so dick. Ein Punkt ist, dass wir sowas wie Trittschallsicherheit gut finden, damit oben die Kinder, die rumtrampeln, meinen Mittagsschlaf nicht stören. Nur die Trittschallsicherheit, die vorgeschrieben ist für Neubauten, kostet sehr viel Geld. In den Niederlanden bauen die auch gut, die haben keine Regelung zur Trittschallsicherheit. Jetzt müsste man also sagen, Schluss damit. Wenn ihr wollt, könnt ihr das haben, dann müsst ihr mehr bezahlen. Wir haben uns einen Standard angewöhnt,
das war,
den irgendeiner bezahlen muss. Wir haben gefeiert, dass die Pflegekräfte mehr Geld bekommen. Die kriegen jetzt 22% mehr Gehalt als vorher. Das ist der Lohnanstieg von allen am allermeisten. Das finden wir gut und richtig. Haben wir bei Corona gesagt. Jetzt sagen wir, ja, aber bezahlen soll es niemand. Das geht natürlich nicht. Irgendeiner muss die Pflegekosten bezahlen. Ob das der Steuerzahler oder Beitrag ist, ist egal. Wenn wir nicht über die Standards reden, die wir aufgebaut haben, und zwar unter allfälligem Beifall, dann wird's nichts. Deswegen glaube ich, wir brauchen die Bereitschaft der Politik, der politischen Führung, mutige Veränderungen zu beschließen, nennen wir nicht den Reformgriff, und wir brauchen die Bereitschaft, das dann auch zu akzeptieren und ihren Beitrag dazu zu leisten.
Die würde kommen, diese Bereitschaft, bin ich mir sicher, aber ich sehe es anders, sie müssen anfangen. Die Politik muss anfangen. Die 5000 Bauverordnungen in Deutschland haben ja nicht die Deutschen gewollt und die Bürger über die Jahrzehnte gefordert in Montagsdemonstrationen, sondern die haben Bund, Länder und Gemeinden gebaut.
Obwohl meistens die Bauindustrie. Die war nämlich die Zementindustrie und alle fanden das ganz toll, natürlich.
Die 5000 Bauverordnungen, die jetzt dafür sorgen, dass wir, wenn wir ein Dachgeschoss
aufbauen... Die Zementdicke ist so dick geworden.
Ja, also ich glaube, ich weiß, das Argument Berufsgenossenschaften und so hätten Teil der Bürokratie sich selbst gewünscht. Selbst wenn es so wäre, ist es die Politik, die jetzt entscheiden kann. In Schweden, in Österreich gibt es 3000, vielleicht reicht das für uns auch. Die Leute fallen ja da auch nicht aus dem Haus raus. Ich glaube, der politische Mut ist entscheidend und die Widersprüche, die Sie sehen, auch im Volk, die sehe ich in der Politik. Sie können nicht einerseits sagen, Medikamenten zu, stellt euch nicht so an, natürlich brauchen wir einen Zug. Und gleichzeitig sagt aber die Politik, bei den Diäten wollen wir nicht ran und dass die Bundestagsabgeordneten vielleicht auch jetzt Teil dieser Finanzierung der Lasten werden, das wollen wir nicht. Ach, und übrigens, die Bürgergeldempfänger, die dramatisch gestiegen Zahlen, die müssen selbstverständlich die Versicherten im gesetzlichen System bezahlen. Die können wir nicht weiter aus dem Steuerzahlergeld machen, was eigentlich fair wäre. Okay, wir fangen mal mit 200 Millionen Euro an als Zuschuss in die Krankenversicherung. Die Leute denken, wenn ihr zeigt, ernsthaft in der Politik, dass ihr euch selbst als allererstes als Maßstab nehmt, dann sind wir bereit für ganz viele Dinge. Und das passiert aus meiner Sicht. Das Wachstum in Deutschland findet in den politischen Führungen an. Sie kennen die Zahlen alle besser, sich in der Bundesverwaltung, wie die Zahlen nach oben gingen. Übrigens nur bei den
Top-Beamten, nicht bei den einfachen Referenten, bei den Top-Beamten. Da ist nichts gekürzt worden in den letzten 10 Jahren. Es ging nur nach oben. Die Diäten, hat jüngst Spahn gesagt, müssen wir natürlich bei dem Modus bleiben, dass wir natürlich profitieren vom Lohnwachstum. Anstatt mal zu sagen, wir fangen bei uns an, wir werden transparent, nachvollziehbar und nicht erst die Zuzahlungen der gesetzlichen Versicherten, sondern wir Beamte gehen jetzt erstmal voran und sagen, wir zahlen jetzt auch ein. Das wären Maßnahmen, wo die Deutschen sagen würden, okay, das ist überraschend, liebe Politik, ich bin auch bereit, meinen Teil dazu zu machen. Das ist es der Grund, warum diese Politik so schlecht bewertet wird, weil man das Gefühl hat, es geht eben nicht fair zu.
Ich habe ja zusammen mit Andreas Voskuhle, Julia Jäckel und Per Steinbrück letztes Jahr Vorschläge gemacht für eine tiefgreifende Staatsmodernisierung. Vieles davon ist auf dem Weg. Übrigens sehr viel in NRW, sehr viel in Baden-Württemberg. Einiges auch im Bund, auch bei der Digitalisierung. Da ist so viel passiert wie nie zuvor. Noch nicht genug und im Tempo noch nicht genug. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, der Staat muss sich nicht verändern. Und dabei muss es gerecht zugehen. Was dann gerecht ist, ist hoch umstritten. Deswegen würde ich mal lieber die Formulierung nehmen, jeder und jede muss dazu einen Beitrag leisten und einen vergleichbaren Beitrag. Mhm. Dann sind wir bei der Thema Steuerreform, dann sind wir beim Thema Transferentzugsrate, dann sind wir bei dem Thema Bürgergeld, dann sind wir beim Thema Krankmeldung und bei vielen anderen Themen. Da bin ich dabei. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, hat der Bundestag gerade die Diätenerhöhung gestrichen.
Genau.
Ja, aber das Gesamtpaket muss so sein, dass in der Tat alle den Eindruck haben, jeder und jede leistet seinen Beitrag, auch die Politiker. Da bin ich dabei.
So, und all das, Sabine Rennefanz, findet statt, diese Diskussion. Die Frage, wie veränderungsbereit sind wir eigentlich? Weil alle spüren, etwas muss passieren vor dem Hintergrund eines sehr schwierigen Wahljahres. Insbesondere vor dem Hintergrund einer schwierigen Sachsen-Anhalt-Wahl und einer Mecklenburg-Vorpommern-Wahl. Und jetzt diskutiert das halbe Land wieder über dieses Foto. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Ein Foto, das Herrn Siegmund, also Ulrich Siegmund, den Spitzenkandidaten der AfD, und Guido Heuer, den Fraktionschef der CDU, im Landtag von Sachsen-Anhalt zeigt. Was zeigt dieses Foto für Sie?
Ja, also...
Der Vorwurf ist, um das noch kurz zu sagen, da kungeln zwei. Nein. Und das ist sozusagen Nein. Das Ende der Brandmauer. Ja. Ja, die stecken ja in Wahrheit alle schon längst
also
gemeinsam.
Also das sehe ich nicht. Ich habe mich war ziemlich irritiert, habe mich auch ein bisschen aufgeregt über diese Skandalisierung dieses Fotos. Also dazu muss man sagen, der Guido Heuer unterbricht den Siegmund und legt ihm dann die Hand so auf und nimmt sich dann das Mikro und er widerspricht ihm. Und genau. Man sieht aber, dass sie lachen, die kennen sich auch. Ich finde aber Lachen, ehrlich gesagt, im Wahlkampf, ich finde es nicht verboten. Das ist womöglich schon kontrovers in diesen Zeiten. Aber,
dieses Foto ist ein interessantes Ding mit Blick auf unseren Beruf, ne?
Ja.
Finde ich.
Oder was aus dem Journalismus geworden ist.
Niemand über die Tonspur geredet hat.
Ganz kurz. Wir haben sie hier.
Und was wird da gesagt?
Ja, zeigen wir Ihnen gleich. Haben wir natürlich uns rausgesucht.
Gut, ich habe es bisher noch nie gehört.
Genau, wir hätten es gerne noch viel länger gehabt, weil dann, glaube ich, noch ein paar Dinge klar geworden wären.
Genau.
Aber es zeigt, wie sehr Fotos eine Momentaufnahme sind. Und mein Eindruck ist, wenn man sagt, das ist der Beleg für das Ende der Brandmauer, da kungeln zwei miteinander, nichts könnte weiter von der Wirklichkeit entfernt sein. Wir schauen einmal kurz rein. Das ist die Videosequenz davon. Und Sie werden auch sehen, wenn Sie genau hinschauen, an welcher Stelle dieser Schnappschuss entsteht. Schauen Sie mal.
Wie meinen, dass ihr noch nie was mit der Regierung zu tun hattet, wenn ich so zuhöre?
Nee.
Das ist immer das Humorvolle in diesen Diskussionsrunden.
Ich saß noch nie im Bundestag.
Ah ja, okay, alles klar. So, ich nehme mal, glaube ich, das andere Ding hier, das Schnarrt ein bisschen, oder? Das Schnarrt ein bisschen, das ist ein bisschen besser, Guido, das Schnarrmikrofon. Also, konkrete Frage, konkrete Antwort. Ich möchte das.
Das war das Altparteientelefon. Ne?
Das Altparteienmikrofon. Da war vielleicht der Verfassungsschutz direkt mit drin, kann auch sein.
Interessanter Humor.
Also das finde ich keine Verbrüderungsgeschichte.
Nein, finde ich auch nicht. Ja.
Nee, ist keine Verbrüderung. Es ist eine hemdsärmelige
und auch durchaus von Humor geprägte Auseinandersetzung.
Genau, die kennen sich halt auch. Siegmund war bis 2015 ja auch Mitglied der CDU. Und Guido Heuer ist auch seit langem dabei.
Das heißt,
also,
die kennen sich auch.
Die duzen sich auch, genau.
Die kennen sich halt ewig.
Ja, genau. Es sind ja viele Funktionäre in der AfD, Sachsen-Anhalt waren früher in der AfD. Ja.
Aber was sagt das denn auch über unsere Diskursfähigkeit, wenn ein solches Foto dann genommen wird? Und ich habe da Einlassungen von den Grünen, auch von der SPD gehört und so weiter. Ach, guckt, jetzt haben wir sie endlich erwischt.
Ja, und Frau Bünger von der Linken hat gesagt, das war kein Versehen. Als ob da jetzt, ja, natürlich war es kein Versehen. Es war, er ist ja interveniert und die kennen sich halt auch. Es ist halt Wahlkampf und ich finde es dann total absurd, dann offenbar wird erwartet, dass man sich dann da hinsetzt mit einer Leichenbittermine, um irgendwie zu signalisieren, dass es da eine Brandmauer gibt. Aber so holen wir die Leute nicht zurück. Also es muss.
Was war das für eine Veranstaltung? Wo, bei welcher Gelegenheit saßen die da zusammen?
Das war das, glaube ich, organisiert von einer Organisation namens Liberales Wirtschaftsforum in Halberstadt. Und die hatten alle Spitzenkandidaten.
So ein Diskussionsabend.
Genau, also auch von SPD, BSW. Und Grüne eingeladen.
Jetzt möchte ich mal ein Kompliment machen. Sie sind, glaube ich, der erste große Beitrag von Journalisten, der mal dieses Foto hinterfragt. Und das finde ich sehr gut. Vielen Dank.
Ja, ist ja der Job, ne?
Ja, müsste sein.
Man muss fairerweise sagen, es kommt ja erstmal über die sozialen Netzwerke. Es ist nicht so, als hätte jetzt die Dresdner Allgemein oder so das groß gemacht und skandalisiert. Es kommt über die sozialen Netzwerke, es wird verteilt, die ersten Gegner äußern sich, dann wird es groß, dann machen es die Medien. Die einen haben es skandalisiert, die anderen, würde ich sagen, haben es durchaus auch eingeordnet. Ich halte es auch für unproblematisch. Entscheidend ist ja, was. Vielleicht ist das auch das gesamte Brandmauer-Dilemma, was dieses zeigt. Weil es diese Brandmauer, diesen Begriff gibt, der bedeutet ja, dahinter ist nur Feuer und da ist nichts mehr. Und ich darf noch nicht mal mehr einem die Hand schütteln. Ja, es geht ja inzwischen so weit, dass wir darüber diskutieren, ob ein CDU-Bundestagsabgeordneter einem AfD-Bundestagsabgeordneten auf dem Flur im Bundestag die Hand geben darf oder nicht. Das wird diskutiert. Und das
es
ist
wird auch gemacht.
Und es wird ja auch teilweise,
ich find's schlimm.
Es wird teilweise auch nicht gemacht mit dem Handgeben und manche machen es.
Man grüßt die Leute nicht, man gibt ihnen nicht die Hand und ich denke immer auf einer reinen Menschen. Auf menschlichen Ebene müssen wir uns doch in der Lage sein, zu verständigen, auch wenn wir politisch völlig anderer Meinung sind. Brandmauer ist das Thema. Michael Brücker hat es gerade angesprochen, de Maizière, und wir wollten heute die Chance nicht ungestreicht vergehen lassen. Sie haben 2018, war es, glaube ich, maßgeblich mitentwickelt, dieses Konzept Unvereinbarkeitsentschluss, Beschluss nach links und Brandmauer Richtung AfD.
Es gab da ganz viele
was war der
verschiedene
Auslöser?
Anträge zu diesem Thema. Und ich war aus einem bestimmten Grund Vorsitzender der Antragskommission. Normalerweise ist das der Generalsekretär der Partei. Das war aber damals, glaube ich, Frau Kamm-Karrenbauer. Der wurde noch gewählt. Also ich war Vorsitzender der Antragskommission. Und da haben wir in der Antragskommission, das sind so 20, 30 Leute, darüber diskutiert. Und dann habe ich persönlich diese Kurzformel formuliert, wo nicht das Wort Brandmauer drin steht. Ich glaube, ich habe nochmal für diese Sendung nachgeguckt. Da sagt mir KI, Andi Scheuer als Generalsekretär der CSU habe den Begriff erfunden. In dem Beschluss heißt es nochmal ganz schlicht, die CDU lehnt eine Koalition oder eine vergleichbare Zusammenarbeit mit der AfD und den Linken ab.
Richtig.
Punkt aus, Ende. Also Koalition oder vergleichbare Zusammenarbeit. Das heißt nicht, dass man sich nicht die Hand gibt. Meine Empfehlung wäre kühl, aber respektvoll. Keine Märtyrerrolle. Ich wäre inzwischen auch so weit, der AfD einen stellvertretenden Parlamentspräsidenten nach der Hund, also nach dem Wahlsystem zu geben, einen Ausschussvorsitzenden. Und wenn ein Verband einen parlamentarischen Abend macht und lädt die Sprecher der Parteien ein, müssen sie natürlich auch eingeladen werden. Also eine Form von formaler Gleichbehandlung ist aber was anderes als eine Koalition, eine förmlich ähnliche vergleichbare Zusammenarbeit. Bei dem Bild von Herrn Siegmund will ich noch gerne Folgendes sagen, weil mir das auffällt. Viele in der Bundesregierung, auch in der Landesregierung, gucken angesichts der Lage verknittert, biestig, unangenehm berührt, als wäre das Regieren nur eine Last, was es auch ist. Dieser Mann, Klammer auf, und übrigens auch Frau Reich in der Klammer zu, strahlen und lachen. Das heißt, das ist mal, der Grundantritt ist sympathisch. Bei vielen anderen ist er irgendwie
verkniffen.
Verkniffen ist vielleicht das richtige Wort. Und das ist, macht in einerseits eine gewisse Gefährlichkeit aus. Ich will dem das aber gar nicht vorwerfen, sondern anderen sagen, hey,
Verantwortung für dieses Land zu haben, darf auch Freude machen. Das
gilt ja dafür beide, ne? Herr Heuer ist ja da,
ja,
da genauso.
Gefällt mir.
Ja, ich würde gerne Frau Rennefanz fragen, was ist denn die Debatte heute mit Blick auf Ostdeutschland? Ich habe vorhin diesen Satz von Ihnen vorgelesen. Offensichtlich hat sich die Politik, und damit meinen Sie die Politik in Berlin, damit abgefunden, dass der Osten ärmer und radikaler wird. Was meinen Sie damit?
Ja, was meine ich damit? Also ich glaube, dieses Bild wirft schon auch ein Schlaglicht auf das Dilemma vor allen Dingen der CDU im Osten, also die jetzt vor so einer Zerreißprobe auch steht, ne? Also es gibt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss und es gibt aber die Umfragen, die eben zeigen, also AfD in Sachsen-Anhalt über 40% in den letzten Umfragen und die CDU fast 20% weniger. Die CDU hat 20 Jahre lang, 24 Jahre lang bisher in Sachsen-Anhalt regiert. Ja, es gibt aber irgendwie keinerlei Strategie, wie mir scheint, wie man jetzt damit umgeht, was nach dem 6.
September
nach der Wahl dann passiert. Also wenn man jetzt keine Regierung so leicht bilden kann. Also mir hat nie richtig eingeleuchtet diese Unvereinbarkeitserklärung, warum man die AfD und die Linke so gleichsetzt. Ja, und jetzt gibt's natürlich so einen Modus wie Vivendi, der sich in Thüringen und Sachsen-Anhalt abgezeichnet hat. Also man fliegt ein bisschen unter dem Unvereinbarkeitsbeschluss, aber lässt sich so tolerieren oder toleriert auch eine linken Regierung, wie das in Thüringen vor einer Zeit war. Und Michael Kretschmer hat so diese Konsultationsmechanismen, wo die Linke auch eingebunden ist. Also de facto sind es keine Koalitionen.
Ja.
Es sind keine Koalitionen. Also der Buchstabe wird eingehalten, das Prinzip wird scheinbar eingehalten, aber man fliegt so ein bisschen drunter. Aber ich finde das wirklich, muss ich sagen, ein bisschen fahrlässig, dass darüber nicht früher nachgedacht wurde, weil eigentlich seit einigen Jahren zeichnet sich ab, dass das eben für die CDU immer schwieriger wird und die AfD immer stärker und dass der Unvereinbarkeitsbeschluss nicht haltbar ist.
Sie dürfen sofort, Herr de Maizière, schau einmal zu Michael Brücker, den ich vorhin zitiert habe, der sagte, insbesondere was links angeht, wird das nicht auf Dauer funktionieren. Aber hat jemand wie Herr de Maizière nicht dann doch einen Punkt, wenn er sagt, naja, wir sind nicht für das Glück anderer Parteien verantwortlich, wir müssen auf die CDU schauen und wenn wir an dem Punkt zu viele Kompromisse machen, dann zerreißt es uns irgendwann.
Ja, ist doch richtig, aber der formale Satz von Herrn de Maizière ist ja korrekt und trotzdem wird er ausgehöhlt. Deswegen müsste man schon in einem CDU-Bundesparteitag aus meiner Sicht darüber reden, wo sind unsere inhaltlichen Punkte, die wir machen wollen, die für uns unverhandelbar sind. Man kann das rote Linie nennen, wie Herr Rötter, übrigens auch Herr Steinbrück hat das neulich in einem Podcast mit dem Kollegen Ronsheimer, der ja mit Ihnen zusammen diese Initiative gemacht hat, gesagt, dass das wahrscheinlich der Weg sein muss, damit man wegkommt von diesen formalen Brandmauern.
Das war sehr interessant, ne, dass Herr Steinbrück das sagt.
Als einer der Ersten aus meiner Sicht in der SPD, auch wenn er ohnehin sehr SPD-kritisch ist, aber trotzdem, der sagt, wir kommen am Ende gar nicht drum rum, weg von diesem Fokus, Fixierung, Begriff, Brandmauer, das hat ja was Habituelles, mit wem darf ich reden und mit wem nicht, hin zu unserem Punkt. Diese Partei ist antidemokratisch, die ist antieuropäisch, die ist wirtschaftsfeindlich, der Staatshaushalt wäre zerstört.
NATO,
es gibt so viele
Amerika,
wunderbare Themen für einen
Umgang mit Russland,
Demokraten, diese Partei inhaltlich auseinanderzunehmen. Irgendwann muss man ja in diesen Modus kommen. De facto wird der ausgehöhlt. Die Linken, hat Sabine gerade angesprochen, es gab bei der Kanzlerwahl eine formale Zusammenarbeit mit den Linken, damit man die Geschäftsordnung ändern konnte, um an dem Tag noch Friedrich Merz zum Bundeskanzler zu wählen. Nur mal so. Im Koalitionsvertrag steht, dass man eigentlich an die Schuldenbremse ran will, was, Klammer auf, nur ginge, wenn man mit den Linken strukturiert redet, worauf die Linken zu Recht im Bundestag immer wieder hinweisen. Es gibt junge Linke, die natürlich mit der alten Stasi-Linken nichts mehr zu tun haben, muss man fairerweise auch mal sagen. Insofern wird der Umgang mit denen in pragmatischen Ländern wie im Osten ohnehin schon anders sein. Er ist es ja sogar bei Mario Vogt, Koalition der Einladung, ist am Ende auch das Motel wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt.
Da sind wir jetzt in Thüringen, ne?
Ja, die werden nichts anderes machen. Wenn die Grünen reinkommen, dann muss die CDU in Sachsen-Anhalt, nehmen wir mal an, sie käme rein, muss sie mit der SPD, den Grünen und den Linken eine Koalition gegen die AfD bringen. Das hilft dem CDU-Wähler wenig und den Protestleuten in der AfD wird das auch nicht die CDU wieder schmackhaft machen, aber das ist de facto das, was dann passieren wird. Eine Koalition mit allen Linken, um die AfD zu verhindern. Das kann ja auch nicht das strategische Ziel der CDU sein. So kriegt man die AfD nicht klein, weil so ist sie in den letzten Jahren nicht kleiner geworden.
Herr de Maizière, Sie sagen, auch 2026 gilt das?
Also, zunächst mal ist das keine Gleichsetzung. Wenn ich sage, ich rauche nicht und ich nehme keine Drogen, ist das nicht die Gleichsetzung von Nikotin und Heroin? Die Rechtsfolge ist die gleiche. Also keine Koalition.
Was davon ist das Heroin jetzt? Was ist die AfD?
Ja, ich komme auf. Also ich will nur sagen, die Folge ist die gleiche, nicht die Gleichsetzung. Erster Punkt. Der zweite, was die Linke angeht, auch da haben wir eine aus Sachsen-Anhalt stammende übrigens, sehr gewinnend und fröhlich auftretende Vorsitzende, die aber verdeckt, dass das Programm der Linken eher nach links marschiert ist in den vergleichenden Jahren. Auch wenn es dann pragmatische Linke übrigens etliche in den ostdeutschen Ländern gibt.
Das stimmt.
Zum Beispiel unbegrenzten Asylrecht, unbegrenzt. Ja? Enteignung im Wohnungsbau, als Ziel demokratischer Sozialismus, Antikapitalismus, Austritt aus der NATO. Ich finde, das ist jetzt nicht eine Partei, die sich für eine Koalition mit uns geradezu anbietet.
Aber wir reden ja nicht über die Bundesebene.
Ja, gut, aber so.
Das sind ja alles jetzt eher Bundesgesetze, die Sie genannt haben.
Ich wollte hier einmal das Programm der Linken schildern, im Gegensatz zu diesem. Mhm. So. Trotzdem, jetzt komme ich auf zwei Punkte, die wollte ich nur vorwegstellen. Der erste Punkt ist, trotzdem sehe ich nicht, warum man nicht mit den Linken über eine Grundgesetzänderung für eine bessere digitale Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern reden kann. Für Fachleute der 91c Grundgesetz. Auch, ob man nicht das Thema Gesamtverteidigung, also etwa Zivilschutz, besser organisiert. Oder die Drohnenabwehr vielleicht anders organisiert als bisher. Warum soll man nicht mit den Linken im Deutschen Bundestag darüber reden?
Oder das
habe ich überhaupt kein Problem. Muss man nicht hinter der Tür machen, sondern das ist so. Es gibt auch eine Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, da sind die Linke da dran, die sitzen in jeder Fachministerkonferenz. Also, das ist aber was anderes als eine Koalition, wenn man über so etwas redet. Und jetzt kommt der vierte Punkt, der ist wirklich ernst. Wenn es zu einem solchen Wahlergebnis kommt, und ich möchte, dass wir so lange wie möglich dagegen ankämpfen, dann stellt sich die Frage, was die Linke angeht, gegebenenfalls wirklich neu. Okay. Und dann muss man darüber neu und offen diskutieren und entscheiden und nicht hintenrum durch Tricksereien. Aber dann in der Lage. Vorher aber nicht, das ist ja eine Einladung an alle möglichen. Vorher muss man so stark werden wie irgend möglich.
Sehen das in der Union alle so? Das ist sehr interessant, was Sie da für eine Tür
jetzt aufmachen. Aber ich möchte auch jetzt nicht Ratschläge für eine Landespartei geben, die kämpft. Es kann doch nicht, das haben Sie zu Recht gesagt, aber nur angedeutet, es kann doch nicht Aufgabe allein der CDU sein, die ganze Last in der Auseinandersetzung mit der AfD zu tragen.
Ja, verstehe ich. Und trotzdem bleibt die Frage des Umgangs mit der AfD. Warum mit der AfD unter gar keinen Umständen? Ich weiß, dass es in Ihrer Partei, in der Union, auch Leute gibt, die sich das sehr wohl vorstellen können.
Die AfD ist eine rechtsextrem geführte Partei mit kleinen unterschiedlichen Schattierungen, das ist klar. Sie bekommt jetzt Wählerstimmen, die weit darüber hinausgehen. Und ich weiß auch keinen Rat, wie das am einfachsten geht. Wir haben gesagt, wir entzaubern sie inhaltlich. Ist ja nicht so richtig gelungen. Und Herr Vogt hat es einmal ziemlich gut mit Herrn Höcke gemacht. Wenn man sieht, wer da kandidiert bei der AfD, bei Bundestag oder sonst wie, egal ob die Höcke-Flügel sind etwas gemäßigter, was können oder nichts können, die haben alle das gleiche Wahlergebnis. Es gibt wenig Unterschiede in der Akzeptanz der Wähler. Bei uns ist es ja sehr unterschiedlich. Guter Ministerpräsident kriegt sehr viel mehr als die Bundesparteien. Das gibt's da alles nicht. Dann kann man, haben wir gesagt, ignorieren, hat nicht funktioniert. Dann haben wir gesagt, stigmatisieren, hat nicht funktioniert. Dann haben wir gesagt, wir nehmen Ihnen das Thema Migration weg. Das wird jetzt sehr gut bearbeitet, ändert sich nichts. Ich glaube, und das geht ganz tief, wenn man sich auch in Europa umguckt. Wir haben in Großbritannien eine entsprechende Situation, wir haben in Frankreich eine Situation, sogar in Spanien, Portugal und so. Es gibt eine Debatte, die hat mit dem Anfang unserer Sendung zu tun. Über die Moderne und Veränderung. Deswegen habe ich vorhin den Zwischenruf gemacht, wir sind schon fast in Deutschland. Es gibt einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung, die sagt, wir wollen solche Veränderungen nicht. Wir wollen keine künstliche Intelligenz, wir wollen keine Digitalisierung, wir wollen keine Globalisierung, wir wollen nicht, dass uns vorgeschrieben, wie wir reden sollen, wir wollen nicht, dass uns gesagt wird, welches Auto wir fahren wollen, wir wollen irgendwie uns abkoppeln von den Problemen der Welt. Wir lehnen diese moderne Entwicklung schlechterdings ab. Und der andere Teil der Bevölkerung sagt, ob gerne oder ungerne, wir müssen uns verändern. Sonst haben wir keine Chance in der Welt und für unsere Kinder. Das ist natürlich meine Position. Und wie man diese Debatte gewinnt, nicht über Einzelthemen, 100 mehr Straftäter nach Afghanistan abschieben. Das ist die eigentliche Debatte, die wir führen wollen. wo hat und wie Deutschland eine Zukunft? Und ein Patriot, würde ich sagen, sieht, dass wir in die Welt gehören und uns nicht abschotten.
Mhm. Frau Rennefanz, ist das zum Schluss noch mal gefragt, der Grund, warum Sie sagen, auch mit Blick auf die AfD, statt zu dämonisieren, statt auszugrenzen, statt zu problematisieren, hätten wir den Osten eher als Frühwarnsystem begreifen sollen?
Ja,
als politisches Frühwarnsystem?
Der Osten ist ja im Prinzip eingebettet in so eine globale Entwicklung, die Herr de Maizière gerade angesprochen hat. Und im Osten ist alles immer ein bisschen extremer und vielleicht früher. Es gibt auch dieses klassische Parteiensystem, das ist, hat sich dann nie so nach 1990 etabliert. Aber ich würde schon zustimmen, also die AfD reiht sich ein in diesen Aufstand gegen den Liberalismus, gegen den Neoliberalismus vielleicht auch, also Stichwort Globalisierung, und ist so eine Antisystempartei. Und wir haben halt den Fehler gemacht, immer jahrelang so eine Linie zu machen. Hier sind die Demokraten, hier sind die Guten, die sind alle irgendwie in einem Topf und da sind die Alternative. Und wenn man wirklich was anderes will, wenn man ganz diffus unzufrieden ist, wie es läuft, vielleicht auch Angst hat vor der Zukunft, dann wählt man die anderen. Und was uns nicht so gelingt, ist so eine Begeisterung und so eine Hoffnung auch zu schüren und auch so zu sagen, hey, wir haben so viel erreicht im 20. Jahrhundert und wir haben jetzt eine Krise, vieles muss sich ändern, einiges wird unangenehm werden, aber wir können das schaffen. Wir haben niemanden, der das richtig verkörpert, dieses Versprechen.
Ich habe eine letzte Frage in dem Zusammenhang, weil Sie da sehr nah dran sind. Und das ist der Punkt, den ich nie verstehe. Ich verstehe, wenn man sagt, da gibt es ein Wahlprogramm von SPD, von CDU, von Grünen, das lehnen wir vollumfänglich ab. Aber dann musst du doch sagen, da ist mein Wahlprogramm. Und dieses Wahlprogramm ist nicht jetzt irgendwie ein Sammelwerk aus Fantastereien, 70% Rentenniveau und keine EU mehr und das ganze Thema.
Aber sondern, Rentenniveau ist es ziemlich fantastisch. Also,
ja.
Aber sonst haben Sie recht. Aber das Beispiel, das ist ja völlig absurd.
Ja, aber EU-ähnlich. Ne? Also was wird für ein Exportland wie Deutschland besser, wenn du aus der Union, aus der Europäischen Union rausgehst? Das heißt, da ist eigentlich gar kein Versprechen drin. Und trotzdem wählen die Leute sie. Warum?
Ja, eben, ich glaube schon, weil es so eine Sehnsucht nach was anderes gibt.
Aber kaputt machen?
Nein, ich würde sagen, wir haben auch, oder die klassischen Parteien haben auch einen Fehler gemacht, weil sie so lange immer nur gesagt haben, ja, das sind die anderen, das sind die Bösen, aber mit den Themen setzen wir uns nicht auseinander. Ich finde sehr interessant, was Manuela Schwesig jetzt im Wahlkampf macht. Ganz andere Strategie als die eher, ja, ein bisschen klassische Strategie von Sven Schulze, der auch sehr spät erst
der CDU-Kandidat in Sachsen-Anhalt
rankam. Aber Manuela Schwesig geht ganz hart in den Konflikt und greift die AfD frontal an und sagt, hier würde es die Kita würde teurer werden, das Wirtschaftsprogramm, es würde uns ärmer machen. Und was sie noch ganz klug macht, muss ich sagen, sie verbindet das mit 89. Und das ist ja was die AfD, womit die AfD angefangen hat und erzählt hat, ja, wir vollenden die Wende. Wirklich auch eine ganz frecher Move von dieser in Frankfurt am Main gegründeten Partei im Prinzip. Und sie sagt jetzt, 1989 haben wir dafür gekämpft, für Freiheitsrechte, für Meinungsfreiheit und für Offenheit. Und wir wollen uns das jetzt nicht nehmen lassen. Und ich glaube, dass so eine Konfrontation tatsächlich eher eine größere Chance hat, dass die Leute auch erst mal wissen, es liest ja niemand Parteiprogramme, also Herr Lanz niemand, also die, so, ja, so Leute, die jetzt, also das machen die wenigsten.
Deswegen meine ich ja, welches Gefühl ist es?
Und wenn man das aber erst mal sagt, ja, das würde euch überhaupt nichts nützen, das würde vielleicht so eine so ein bisschen eure Wut in dem Moment leichter machen, aber es würde euch letztlich nichts nützen, es würde uns womöglich sogar ärmer machen. Ich glaube, das ist trotzdem ein sehr langer Kampf, weil das jetzt auch dauert, ne? Und weil die AfD ja auch so eine Bewegung geworden ist und den Leuten auch so eine Heimat gegeben hat und so ein Gefühl, irgendwo was teilzuhaben. Also man muss da jetzt schon noch richtig kämpfen, aber ich würde das...
Aber ich hab gelernt, wir müssen uns nicht und sollten uns nicht fürchten, sondern wir sollten die inhaltliche Auseinandersetzung, die harte Debatte sollten wir führen, statt zu dämonisieren. Danke Ihnen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt, glaube ich, geht's direkt hier weiter mit Fußball. Saudi-Arabien gegen Uruguay, wie ich das richtig im Kopf habe. Viel Vergnügen damit und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.